24. Donnerstag. Herzlich willkommen. Siebter Spieltag. Bisher kein Wochenende für die Heimmannschaften und auch für die Champions League-Teilnehmer. Märchenhaft war es bis zu dieser Situation. Kurz vor Schluss der Wochenausgleich für den 1. FC Köln in Gelsenkirchen. Schalke verpasst also damit den Sprung auf Platz 1. Und märchenhaft war es am Dienstag bei den Bayern bzw. in London gegen Tottenham. Gestern das krasse Gegenteil. Die erste Heimniederlage nach fast einem Jahr, das zur Wiesnzeit und nicht unverdient gegen die TSG Hoffenheim. Das ergibt eine ganz kuriose Tabelle und die schauen wir uns an mit einem Mann, der über 400 Bundesligaspiele hat, unter anderem auch für die Bayern. Hier ist Thorsten Frings. Hi, Thorsten. Also, dann blenden wir sie mal ein. Guck mal. Stand jetzt 5 Mannschaften, 14 Punkte. Spricht das für oder gegen die Bundesliga?
Für. Ist eine ausgeglichene Liga. Wie man sieht, so Bayern tut sich ein bisschen schwer. Leipzig am Anfang top und jetzt ein kleiner Hänger. Dortmund vielleicht ein bisschen weiter zurück, als sie selber gedacht haben. Dafür so eine Überraschungsmannschaft wie Freiburg und Schalke dabei. Aber es ist der erste Anfang und ich bin mir sicher, die Tabelle wird sich noch ändern im Laufe der Zeit.
Das wird auf jeden Fall stimmen. Sind das schon 3 €? Das überlegen wir gleich ganz in Ruhe. Ne? Also 2 Mannschaften, oder eine hast du schon angesprochen, SC Freiburg mit 14 Punkten, die sind hochzufrieden. Bei Leverkusen glaube ich auch. Deswegen werden sie beide mit einem Grinsen hineinkommen. Hier ist der Sportvorstand vom SC Freiburg, Jochen Seyer. Und hier ist der Sportdirektor von Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. Thorsten, setz dich schon mal bitte hier. Ein bisschen unheimlich gerade, ne? Bei euch, oder?
Ja, mir nicht. Also, wir sind sehr glücklich mit der Situation. Ich finde, haben uns auch hart erarbeitet. Aber klar, es ist außergewöhnlich für uns und wir nehmen es gerne mit.
Schauen wir auf den späten Ausgleich auch bei euch gestern. Jochen, einstudiert bestimmt, ne?
Ja, muss sagen, auch das Dortmunder 2:1 war eine ähnliche Situation, fast ein Eigentor. Aber klar, in dem Moment haben wir Glück. Aber ich finde, über die zweite Halbzeit war es ein sehr emotionales Spiel, eine Energieleistung und dann auch nicht ganz unverdient. Mhm.
Simon, 14 Punkte hört sich erstmal gut an, oder sehr gut an, ne? Von der Punkteausbeute. Hätten auch mehr sein können, oder? Was war gestern los?
Gut, gestern haben wir auch gegen sehr gute Gegner gespielt. Am Anfang haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. In der ersten Halbzeit ist, finde ich, in Rückstand geraten. Zweite Halbzeit, glaube ich, war es ausgeglichen und fast hätten wir noch einen Lucky Punch in der letzten Minute gehabt.
Ja, schauen wir auf die Führung von Kevin Volland. Ja. Was macht ihr da gut in der Situation?
Ja, wir kombinieren sehr gut, nutzen die Räume. Charles Arangues geht auch in die Tiefe, das brauchst du ja immer, weil es gestern sehr umkämpfte Spiele einfach im Mittelfeld war. Und geht in die Tiefe, kommt der Ball wunderbar, Querpass und schon war er drin.
Ja, so einfach ist das manchmal, ne?
Ja, weil meistens ja die sag mal, gute Tore sehen ja einfach aus, aber häufig gibt es da ja klare Abläufe und das haben wir gut gemacht.
Unsere weiteren Gäste heute Morgen, der Sportchef der BILD und der Sportbild, Matthias Brüggelmann.
Hallo, guten Abend.
Er ist freier Autor, Christoph Ruf. Unser Sport1-Experte, Reinhold Beckmann.
Moin, moin.
So, nicht vergessen, ihr seht schon so durstig aus, gibt eine kleine Erfrischung. Ich betone es immer wieder, alles alkoholfrei. Und damit bin ich bei Laura. Guten Morgen, Laura.
Ja, und da haben wir die Tabelle gerade schon angesprochen. Also die ersten 5 Clubs ganz oben, allesamt punktgleich unterwegs. Das gab es übrigens am 7. Spieltag tatsächlich noch nie. Also das ist eine Seltenheit. Mit dabei ja auch Schalke 04. Also die spielen eine richtig gute Saison bislang und waren ja tatsächlich sogar 19 Minuten lang der Spitzenreiter gewesen. Dann haben sie allerdings eben dann doch noch den Ausgleich kassiert. Also Schalke oben mit drin, Borussia Dortmund hingegen nicht. Das hat Thorsten Frings auch gerade schon angesprochen. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Krisenstimmung aktuell angesagt. Und deswegen auch unsere Frage der Woche. Wieso steht Schalke Schalke aktuell eben vor dem BVB. Rufen Sie uns an, 01379 011 011, und Sie können sogar etwas gewinnen, nämlich eine Reise hier nach München zum Doppelpass für zwei Personen. Also es lohnt sich definitiv heute, den Hörer in die Hand zu nehmen. Diskutieren können Sie natürlich auch mit uns unter sport1.de im Liveblog oder auch bei Twitter und Facebook. Also immer schön den Hashtag DOPA benutzen, auch da mitmachen. Und klicken Sie sich rein, sport1.de ist genau der richtige, ja, die richtige Adresse. Da finden Sie nämlich auch einen Kommentar von Matthias Becker, und da beschäftigt sich eben auch mit Borussia Dortmund, dieser Krisenstimmung. Also er sagt zum Beispiel, der Killerinstinkt fehlt einfach. Also machen Sie mit.
So, danke. Eigentlich sagt man ja von 0 auf 100. Diesmal war es umgekehrt. Von 100 auf 0 nach der Gala am Mittwoch. In der Champions League kam die erste Saisonniederlage der Bayern gestern umso überraschender. Und alle fragen sich, wie konnte das nur passieren?
Die Startelf der Bayern, identisch mit der Mannschaft, die in Halbzeit 2 Tottenham Hotspur zerlegt hat. Nur das Ergebnis war gestern ganz anders.
Das ist so, abhaken. Wir sind noch nicht so weit, anscheinend dieses gute Spiel alle 4 Tage zu bringen.
Ernüchtert und abgekämpft. Nicht nur Kovac und sein Trainerteam, auch die Spieler wirkten so erschöpft, als stünde die Winterpause vor der Tür. Und auch die Bayern-Bosse schienen regelrecht in sich zusammenzusinken. Für 5 Minuten war nochmal Leben in der Bude, als Lewandowski ausglich und dabei seinen Bundesliga-Rekord ausbaute. 11. Tor nach nur 7 Spielen. Aber wie in London kassierten die defensiv anfällig wirkenden Bayern 2 Gegentore. Und so konnte Hoffenheim den allerersten Sieg bei den Münchner feiern. 2x Adamyan, der dabei kurioserweise 2x Boateng tunnelte. Was der wütende Neuer hinterher abschätzig als Bauerntricks brandmarkte. Aber wenn es wirklich nur billige Tricks waren, die Hoffenheim zu bieten hatte, warum war es dann so leicht, die Bayern zu übertölpeln?
Matthias, Augenzeuge gestern im Stadion. Warum war es so leicht gestern?
Man hatte von Anfang an das Gefühl bei Bayern München, dass die eher schon bei dem Mannschaftsausflug heute auf der Wiesn waren, als da auf dem Platz. Es fehlte da also... Die sind überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen. Es wurde der Ball sehr lässig hinten rumgespielt, ohne richtig Zug zum Tor zu entwickeln. Was Neuer jetzt hier genau mit Bauerntrick meint, weiß ich nicht. Denn die entscheidenden Fehler sind ja vorher passiert, als die Bälle verloren wurden. Sehr leichtsinnig von Tolisso, später dann von Perisic vor dem 2. Gegentor. Boateng selbst ist jetzt ja nicht der Hauptschuldige bei den Gegentoren gewesen. Das war so das, was man manchmal, glaube ich, erlebt nach einer großen Champions-League-Nacht. Ja, dass es dann sehr, sehr schwer fällt am Wochenende darauf, das zu zeigen, was man eigentlich kann. Aber das muss ein FC Bayern natürlich normalerweise auszeichnen.
Das kennen sie eigentlich ja auch. Ne?
Natürlich, das ist ja nicht neu. Und das zeigt einfach nochmal, wie fragil, wie brüchig das alles gerade noch bei Bayern München ist. Denn auch die Woche oder die Tage vor dem Tottenham-Spiel, muss man ja sagen, der Sieg in Paderborn war jetzt ja nicht Zeichen von Souveränität und Größe, sondern da fehlten auch nur ein paar Zentimeter. Und dann wäre es vielleicht schon beim Aufsteiger schiefgegangen mit einem Unentschieden. Und auch zum Tottenham-Spiel, über das wir sicherlich ja gleich noch ein bisschen länger reden werden. Wenn man sieht, in welcher Lage Tottenham gerade ist, Platz 8 in England, richtig fette Krise.
Auch verloren, glaube ich.
Ganz weit hinter Liverpool schon zurück. Das war ein historischer Tag, aber ich glaube, das ist noch nicht der FC Bayern gewesen, den wir jetzt wirklich jeden Tag, jede Woche sehen werden.
Ranulf, wie kannst du das erklären? Diese Leistungsschwankungen.
Ja, es gibt einen Aspekt, den Matthias jetzt nicht bedacht hat, nämlich, dass die Hoffenheimer das gestern sehr gut gemacht haben. Das ist eine Blaupause, glaube ich, für andere Mannschaften. Die beiden Ketten standen wahnsinnig tief, es war irre eng. Und das andere ist, kann ich nur bestätigen, ich glaube, die Bayern waren ein bisschen zu sehr bekifft von sich selbst, von dem, was da am Dienstag passiert ist. Und,
waren wir alle ein bisschen, ne?
Sie waren ein bisschen berauscht, ist ja klar, von diesem 7:2. Hm. Und man muss das relativieren. Tottenham ist in einer wirklich kapitalen Krise im Moment. Gestern das 0:3 in Brighton hat das nochmal wieder bestätigt. Das heißt, diese Räume, die am Dienstag da vorlagen, das hat Hoffenheim gestern ganz anders gemacht. Es war eng. Aber man hat auf der anderen Seite auch gespürt, dass sozusagen so eine Selbstverständlichkeit im Kopf war. Wir kriegen das hin. Und ist dann die Frage, ob die Aufstellung mit dem gleichen Team rauszugehen nach dem Motto, komm, ihr habt das große Ding am Dienstag gemacht und ihr macht jetzt noch mal ein großes Ding gegen Hoffenheim mit einem klaren Sieg, ob das der richtige Weg war. Frage Müller auf der Bank, Martinez auf der Bank, kann man auch noch mal drüber diskutieren.
War eine Riesenchance auch für Niko Kovac eigentlich, ne? Endlich alle zum Schweigen zu bringen.
Ja, ich muss sagen.
Warum hat es nicht geklappt? Was glaubst du? Ranulf hat gesagt, okay, der Hoffenheim stand jetzt sehr tief, sehr gut organisiert. Warum haben die Bayern kein Mittel gefunden?
Oder ich glaube, dass man sich generell immer schwer tut, wenn man Champions League gespielt hat. Ich kann da Simon ja auch aus eigener Erfahrung reden. Ich kann mich an Spiele mit Werder Bremen erinnern, da haben wir in der Champions League super aufgetrumpft, Spiele gewonnen und dann bist du drei Tage später nach Cottbus gefahren und hast da einen auf die Mütze bekommen. Und,
da war es aber auch schwer.
Da war es auch schwer und Hoffenheim ist auch nicht Cottbus, Hoffenheim ist eine richtig gute Mannschaft. Aber es ist einfach schwer, dann auch dieses Denken, jetzt Champions League, große Bühne, super Ergebnis, 7-2 und dann spielst du gegen Hoffenheim zu Hause, wo eigentlich eh jeder einen Sieg erwartet. Da tut man sich einfach ein bisschen schwer und
diesmal hat es nicht geklappt. Aber das ist mir ein bisschen zu einfach, entschuldige, wenn ich das so sagen darf, ne? Simon, oder?
Ja, aber...
Du weißt, nach großen Champions League spielen, was war die Devise? Heimspiel, ja, 30 Minuten Gas geben, in Führung gehen und dann... hinten reinstellen.
Das ist eine Variante, wenn es immer so gut klappt, aber es stimmt natürlich, es war für die Bayern auch natürlich außergewöhnlich, das Spiel unter der Woche, deswegen, sag mal, diese, natürlich sind sie es gewohnt, aber natürlich nicht gewohnt auch so ein außergewöhnliches Spiel unter der Woche vielleicht zu haben, sodass es nicht so einfach ist, die Spannung dann am Wochenende wieder direkt hinzukriegen.
Dann hören wir jetzt mal Niko Kovac, woran es gehapert hat.
Also es ist immer wieder dasselbe, wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du nicht verlieren. Ja, und leider haben wir es nicht geschafft.
So, ich zahle mal 3 €, ne? Oder? Ja, wie würde sonst Christoph, oder? Von mir aus. Hast du das Gefühl, wenn ich gerade Niko Kovac angesprochen habe, ne? Alle haben ja gesagt, der Sieg in der Champions League, das war es jetzt, der Befreiungsschlag für ihn, dass er auch ein bisschen persönlich enttäuscht ist. Nach dem Spiel gestern?
Also wenn man die O-Töne anguckt, hat man ja definitiv den Eindruck. Ich glaube, er merkt ja seit er amtiert, dass er sehr genau beobachtet wird, aber auch mittel- und langfristig der richtige Trainer für die Bayern ist. Und ich finde, man hat gestern schon gemerkt, dass er angefasst ist. Nach einem 1-1 hätten wir jetzt diese Debatten wahrscheinlich nicht. Und ja, ich glaube, das hat
schon was ausgemacht. 1-1 hätten wir auch noch.
Wahrscheinlich trotzdem.
Ja. Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist genau die Kombination aus totaler Euphorie nach einem ganz außergewöhnlichen Spiel und Hoffenheim, die durchaus auch ein Stück weit unterm Radar fliegen. Aktuell, ich fand sie auch deutlich besser in den Spielleistungen, als die Ergebnisse es widerspiegeln. Und die Kombination, dann kommt auch mal so ein Ergebnis raus. Ja.
Ihr seid ja sehr nett, das finde ich gut. Dann
was mich bei Kovac sehr überrascht hat jetzt gestern bei der Aufstellung, Reinhold hatte schon angesprochen, ja. Müller ja oder nein, worüber ich eigentlich gestolpert war, die Tatsache, dass er Kimmich wieder in der Viererkette nach rechts beordert hat. Jetzt hatten die zwar personell, klar, gab ein paar Schwierigkeiten, Hernandez verletzt, unter anderem Alaba verletzt. Aber ich finde, Kimmich hat spätestens bei dem Tottenham-Spiel halt gezeigt, dass er ist das neue Herz im Mittelfeld. Ja? Er ist mittlerweile nicht mehr ein jüngerer Spieler, der ab und zu was gut ist, sondern der steht da im Zentrum, bei der Nationalmannschaft mittlerweile auch. Und ich finde, so einen Spieler muss man jetzt auch immer auf dieser Position bringen, wo er offenbar der Mannschaft am meisten hilft. Ja? Nicht nur spielerisch und kämpferisch, sondern eben auch mit seinen Führungsqualitäten, die er, finde ich, sehr unter Beweis gestellt hat. Und den dann wieder nach rechts zu schieben, das fand ich falsches Signal und hat sich, glaube ich, auch gerecht.
Aber Matthias, da streiten sich ja die Experten auch. Ne? Viele sagen, der ist rechts besser aufgehoben.
Wer sagt das?
Hast du letzte Woche nicht zugeguckt oder was?
Hier?
Alle hier in der Runde.
Muss ich knapp verpasst haben. Ich kenn keinen, der sagt, er ist rechts besser aufgehoben als im Zentrum. Aber
Thorsten, pass auf, die beiden haben ja Sechser gespielt, ne?
Also ich finde ihn auch gut auf der Sechserposition, aber ich
danke, Thorsten.
Auch gut.
Ja, aber ich muss halt sagen, dass du halt von Spiel zu Spiel schauen musst. Halt, wenn du so einen Spieler hast wie Kimmich, der...
Gut, von Spiel zu Spiel schauen musst du natürlich... Ich nehme schon mal Geld. Erzähl weiter, ich mach das schon.
Kann ich das ja nochmal wiederholen. Ne? Ja. Also wenn du vom Spiel zu Spiel schauen musst und eben auch, was du eben auch angesprochen hast, personelle Probleme ein bisschen hast, dann, wenn du dann eben so einen Spieler hast, der auf beiden Positionen gut ist, dann muss man jetzt auch...
Wo siehst du ihn stärker? Du darfst ihm ruhig widersprechen, ne?
Ja, das würd ich auch.
Schreib das nicht gleich morgen.
Also ich hätte ihn jetzt, ich bin jetzt kein Bayern-Trainer, aber ich glaube, für gestern war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, ihn auf rechts zu stellen, weil du eben mit Thiago noch eine, ich glaube, wir müssen nicht über Thiago reden, der ist sicherlich kein normaler Sechser, so wie Simon und ich das jetzt waren, so ein Zweikämpfer, sondern eher der Stratege.
Also kein Treter wie ihr.
Ja, nicht so wild, nein, nicht so wild wie wir. Aber du hast eben Probleme gehabt und hast ihn auf die rechte Seite gesetzt, was für dieses Spiel das Richtige war. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es eben auch passieren kann, dass du nach so einem Champions-League-Spiel eben auch Probleme hast. Und wenn dann eine Mannschaft da ist, die Fehler ausnutzen, die Bayern dann halt gemacht haben, dann verlierst du eben auch mal ein Spiel. Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch.
Unabhängig davon, Matthias, ob jetzt Kimmich in der Position im Mittelfeld seine große Rolle jetzt zu finden hat und dort immer gebracht werden muss, oder ob du ein Problem hast hinten drin, weil zwei fehlen mit Alaba und Hernandez. Das muss Bayern kompensieren.
Absolut.
Ich meine, das ist ein so Absolut. Wunderbarer Kader. Das sind so Dinge, die ich da nicht verstehe. So ein Tolisso, von dem man ja hofft, dass er endlich mal über Strecke stabil ist. Schon wieder so ein Flüchtigkeitsfehler. Genauso wie in London. Also, was willst du tun? Willst du ihm Spielzeit geben? Willst du ihn wieder auf die Bank setzen? Da sind natürlich andere, die kratzen, so wie gestern die Reaktion von Martinez. Oder auch die Reaktion von Müller nach Spielschluss. Und ich glaube, das zu moderieren, das hinzukriegen, dass du so einen Kader hast, der spielen will, wo wunderbare Typen sind, das ist die Kunst des Trainers. Also, da muss man mal gucken, ob das gelingt.
Simon, noch deine Einschätzung zu Kimmich? Lieber hinten rechts?
Ich glaube, dass er beide Positionen sehr gut spielen kann und es ja auch mal ein bisschen auf die Konstellation ankommt, wie du im Mittelfeld aufgestellt bist. Deswegen, ich würde mich da nicht festlegen. Gerade wenn ich einen Spieler habe, der zwei Positionen auf hohem Niveau spielen kann, dann nutze ich ihn da in dem Moment, wo ich glaube, für die Mannschaft das Richtigere ist. Also es hängt auch ein bisschen, finde ich, von der Konstellation im Mittelfeld ab, von den anderen Spielertypen, ob ich ihn da bringe oder vielleicht auch immer auf Außen.
Also, gibt ja nochmal eine Chance. Wenn ihr jetzt gegen die Bayern spielt, wo hättest du Kimmich dann am liebsten?
Die Chance, die Chance verwandle ich.
Auf der Bank.
Aber die Vorlage, das wäre ja dumm, wenn ich das jetzt verrate, oder?
Jochen? Du darfst es sagen.
Nein, ich würde mich da anschließen. Ich würde mich da jetzt als Vereinsverantwortlich auch zurückhalten, okay, über Aufstellungsthematiken von FC Bayern zu diskutieren. Auf beiden sehr gut aufgehoben.
Okay. Du hast eben gesagt, die Reaktion einiger Spieler. Thomas Müller ist, wir behaupten mal, fast ohne Duschen sofort abgedüscht, kann das sein?
Was ging sehr, sehr schnell und man war ja gerade bei Müller gespannt, was er was sagt, weil er ja häufig sehr gute Erklärungen findet.
Ja,
und dann diese Leihnummer aus dem Englischen, I have nothing to say, kam jetzt sehr überraschend, muss ich sagen. Was den, glaube ich, noch mehr genervt hat, als dass er nicht so gespielt hat oder was so im Nachhinein zum Problem werden könnte, ist einfach die Wortwahl, die Kovac da gefunden hat, als er sagte, wenn Not am Mann ist, wird er seine Minuten kriegen. Ich glaube gar nicht, dass er das bös gemeint hat, aber jetzt steht halt im Raum die Formulierung Notnagel. Das passt natürlich nicht zu einem Müller, Weltmeister, unglaublicher Wert für den Verein und immer noch ein ganz wichtiger Faktor für die Stimmung in der Mannschaft, aber auch im Stadion. Wenn so ein Müller an der Seitenlinie steht, dann merkt man das auch in der manchmal ja sonst eher etwas behutsamen Allianz Arena ordentlich die Post abgeht. Und da hat der Kovac sich jetzt einen Fall geschaffen mit Müller, das wird ihn noch ein bisschen beschäftigen. Er ist jetzt ja da die nächsten Tage, die beiden haben ja Zeit zu reden. In Sachen Nationalmannschaft ist da ja gerade nichts.
Kommt davon, ob Niko Kovac da ist, weißt du ja nicht, ne? Thomas Müller wird wohl trainieren, du hast vollkommen recht. Wir hören mal, nach dem Spiel wurde natürlich Niko Kovac auch gefragt, was es dann mit dieser Aussage auf sich hat.
Herr Kovac, Sie haben bei Sky vor dem Spiel gesagt über Thomas Müller, wenn Not am Mann sei, würde er seine Minuten bekommen. Was glauben Sie denn, wie Thomas Müller das auffassen wird?
Ja, ganz normal, weil wenn einer nicht spielt und wir ihn brauchen, ja, während des Spiels, habe ich ja gemacht, nach 60 Minuten habe ich ihn gebracht. Ich glaube, das habe ich so gesagt und Sie müssen da jetzt nicht irgendwie was draus zaubern. Das ist lediglich so, das Gleiche gilt für ihn wie für alle anderen auch. Wenn jemand nicht spielt und wir ihn brauchen, kommt er. Und der Thomas ist heute gekommen und hat nochmal Schwung reingebracht.
Also zaubern wollen wir natürlich nichts, aber Thorsten, wenn du das als Spieler nochmal nachempfinden würdest, ist das nicht ein Schlag ins Gesicht, wenn der Trainer das so öffentlich sagt?
Ja, würde ich schon so empfinden. Also um ganz ehrlich zu sein, ist das, glaube ich, sehr unglücklich gewesen, was er da gesagt hat. Aber ich muss auch sagen, ich glaube persönlich nicht, dass er es böse gemeint hat, sondern eher vielleicht auch positiv, dass man eben auch seinen Werte unterstreichen kann, wenn es halt nicht läuft, dass man dann immer noch jemanden hat, der reinkommt und das Spiel drehen kann. Aber natürlich für so einen erfahrenen Spieler und so einen verdienten Spieler, auch gerade auch für die Nationalmannschaft und Bayern, ist es natürlich schon
also nicht ganz schön bitter. Ist ja nicht irgendein junger Spieler oder Nachwuchsspieler oder sonst irgendwas. Also,
na, die Formulierung lässt natürlich schon tief blicken. Ich glaube, so wie er es dann nach dem Spiel formuliert hat, könnte Thomas Müller damit auch sehr gut umgehen. Aber die Formulierung, wenn Not am Mann ist, ich glaube, da hat er sich unfreiwillig vielleicht dann doch mehr preisgegeben.
Ist verbal verrutscht.
genau.
Aber, die Frage ist, warum relativiert,
nicht so gemeint.
Warum relativiert er das nicht nach dem Spiel? Jetzt gerade, was wir gehört haben?
Ich finde, er hat es auf seine Art und Weise relativiert.
Findest du, wirklich?
Empfinde ich schon. Ja, und ich glaube, dass die Grundfrage bleibt nur, Thomas Müller braucht eine emotionale Bindung zu dieser Mannschaft. Das ist so. Der ist so bayerisch, der ist so viel München. Und das ist ein Stück Identifikation, dass man nicht einfach so leicht aufgeben sollte, finde ich. Das ist eine große Gefahr. Wenn Müller irgendwann zu dem Punkt kommt, es reicht mit Bayern, ich sollte mir einen neuen Verein suchen, ob in der Winterpause oder später, glaube ich, kann ein Problem werden.
Aber andererseits kann man es auch verstehen, oder? Dass Thomas Müller jetzt mal irgendwann sagt, also er hat bestimmt damit gerechnet, dass er gestern von Anfang an sonst wird rotiert,
jetzt
wird
nicht. Man könnte jetzt auch wieder sagen, so wie die gespielt haben am Dienstag, dass da ein Gnabry oder ein Coman auch wieder einen Anspruch daraus ableiten zu spielen. Ja, sonst würde man sagen, jetzt hat er eine Elf gefunden, wieso wird die wieder auseinandergerissen? Also ich finde, da kann man vier Tage danach es den gleichen Spielern durchaus nochmal zumuten. Sondern es ist dann eher so der Ärger über die Formulierung. Und ich hätte ihn ehrlich gesagt auch früher gebracht gestern. Ja, denn die erste Halbzeit,
so gut war
wirklich,
es auch nicht in der
Spiel. Erste Halbzeit war wirklich erschreckend schwach. Ehrlich gesagt, gerade auch von Gnabry. Ich fand Coman da sogar auffälliger mit seinen 1:1-Aktionen gestern. Er hat aber zuerst Coman runtergenommen, der, wenn man Französisch könnte, glaube ich, einiges erzählt hat, während er vom Platz ging. Auch nicht abgeklatscht hat mit Kovac bei der Auswechslung. Der Coman war richtig
sauer. Du kannst Französisch, oder?
Nicht so gut, als dass das da an der Stelle reichen würde. Aber man merkte, dass da natürlich auch keine Glücksmomente oder Glückshormone freigesetzt worden sind bei Coman. Mhm. Und ja, der Müller merkt jetzt gerade, er ist zweite Wahl. Die Formulierung Not am Mann. Wie gesagt, ich glaube, da ist noch mal ein Gespräch unter vier Augen fällig. Da reicht der Auftritt auf der Pressekonferenz hinterher nicht.
Hm. Simon, würdest du als Spieler oder als ehemaliger Spieler, würdest du das Gespräch suchen in dem Fall mit dem Trainer?
Boah, das ist der.
Was für ein Typ warst du denn? Hast du gedacht, ist mir egal, was der Trainer bei mich sagt? Ich spiele sowieso immer.
Er hat ja immer gespielt.
Ich habe recht viel gespielt. Natürlich interessiert einen das als Spieler, was der Trainer über einen denkt. Aber am Ende musst du natürlich zusehen, dass du dich im Training versuchst, sozusagen durchzusetzen. Deswegen, klar, habe ich dann ab und zu mal mit dem Trainer gesprochen. Aber,
es gibt ja Situationen, wo du
die Entscheidung treffen und du musst versuchen, dein Standing innerhalb der Mannschaft einfach zu verbessern durch gutes Training. Und die Spieler häufig haben doch schon auch ein gewisses Gespür für Einstufung.
Gut, gleich gucken wir natürlich noch auf das Spiel. Und einen Härtefall haben wir noch, Martinez. Über den wollen wir auch noch reden. Und dann über den Tabellenführer, zumindest bis zur 90. Minute. Über Schalke wollen wir natürlich auch noch reden gleich. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24. Doppelpass immer noch bei den Bayern. Thomas Müller unzufrieden. Und Laura, es gibt noch jemanden, der nicht besonders glücklich ist momentan.
Ja, ganz genau. Javi Martinez. Nämlich, bevor wir aber auf ihn schauen, erst einmal noch ein paar Worte zu Thomas Müller. Wir haben sie nämlich im Netz gefragt unter sport1.de. Ist der FC Bayern ohne Thomas Müller überhaupt denkbar? Und das ist ziemlich eindeutig, das Ergebnis. Also 34% von Ihnen zu Hause sagen ja, kann man sich durchaus vorstellen. 66% sind aber der Meinung, Thomas Müller und der FC Bayern, die gehören einfach zusammen. Ja, und wenn man sich die Zahlen von Thomas Müller anschaut, dann muss man sagen, er ist zwar nur Joker, aber immerhin auch der beste Vorbereiter aktuell beim FC Bayern. 4 Assists hat er nämlich dazu gesteuert, gestern ja auch eben im Einsatz gewesen und da eben auch die Vorlage auf Robert Lewandowski gegeben. Also wenn er spielt, dann definitiv auch nicht schlecht. Ja, Javi Martinez hingegen, der würde überhaupt gerne mal spielen. Der sitzt nämlich ziemlich häufig auf der Bank, überhaupt gar keinen Startelf-Einsatz in dieser Saison bislang gehabt. Und wenn er auf der Bank sitzt, dann sieht man ihn dann so. Also sehr traurig gestern. Hansi Flick, der Co-Trainer, musste ihn da ein bisschen beruhigen. Also 111 Einsatzminuten hatte er gerade in dieser Saison, eben keinen einzigen Startelf-Einsatz. Und er hatte eben vielleicht gerade an diesem Wochenende damit gerechnet, dass er eben mal von Beginn an ran darf. Ja, und das Netz, das diskutiert eben auch ordentlich mit, eben was diese Personalie angeht. Hier schreibt einer zum Beispiel, einer, der für Stabilität im Mittelfeld sorgt, versauert auf der Bank. Da ist eben auch Martinez mit gemeint. Oder auch hier, wenn ein Trainer mit Legenden wie Müller und Martinez so umgeht, ist er hoffentlich nicht mehr lange da, zumal man nach der Champions League Charakterspieler benötigt, wie eben zumindest der User ist der Meinung, Javi Martinez. Also da sind viele sehr, sehr unglücklich mit.
Hat er eigentlich Reinhold immer seine Leistung immer gebracht eigentlich, Martinez, ne? Hast du eine Erklärung?
Ja, und auch nicht einer, der darum genölt oder gemeckert hat. Das muss man auch sagen. Große Solidarität für die Mannschaft, für das Unternehmen Bayern. Und ich finde, an der Stelle muss man auch aufpassen, solche Spieler nicht zu verlieren. Das gilt auch, was ich vorhin gesagt habe, für das Moderieren dieses gesamten Kaders. Also die Motivation hochzuhalten, die Figuren, die wichtigen Figuren nicht zu verlieren. Und das scheint die größte Aufgabe von Kovac zu sein. Und da auch sprachlich präzise zu sein nach außen, dann darf auch mal sowas nicht verrutschen mit so einer leichtfertig geäußerten Formulierung, die er aus meiner Sicht gar nicht so gemeint hat wie im Fall Müller.
Mhm. Bekommt er das hin? Ich hätte zum Beispiel gedacht, Boateng am Dienstag musste ja verletzt raus, ne? Hätte ich gedacht, dass Martinez gestern von Anfang an spielt. Gott sei Dank bin ich kein Trainer, sagst du jetzt wahrscheinlich, ne?
Aber ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass Boateng hundertprozentig fit war, sonst hätte er nicht
gespielt. Will ich mir gar nicht unterstellen.
Aber wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ob es Sinn macht, jetzt großartig zu rotieren oder ob man der gleichen Mannschaft die Chance gibt, jetzt auch gegen Hoffenheim zu spielen. Wie man es macht, ist es verkehrt. Jetzt im Nachhinein hätte man sagen können, okay, hätte man den einen oder anderen gebracht. Aber wie der Reinhard schon sagte, das Wichtige ist halt, dass du es schaffst, gerade bei Bayern, alle zufriedenzustellen, irgendwie, auch wenn es sehr schwer ist.
Kann man das überhaupt?
Ja, es funktioniert ja jetzt in Liverpool zum Beispiel auch, dass Jürgen Klopp zum Beispiel seinen ganzen Kader irgendwie so heiß macht, dass wirklich jeder oder dass alle an
einem... Dass du das Gefühl hast, wenn du auf der Bank sitzt, spielst du.
Genau, dass du zumindest das Gefühl hast, dass es wichtig ist. Halt.
Ja, und, ist ja auch eine Kunst, ne?
Das ist eine große Kunst, ich glaube mit das Wichtigste überhaupt und... Im Moment sieht
es
so aus, als
ist ja auch keine neue Situation für einen Bayern-Trainer. Ja? Und darum erinnert man sich immer sehr an Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes, weil offenbar deren große Gabe es ja war, diese Mannschaft bei Laune zu halten. Dass da Spieler mit großen Namen auch länger auf der Bank sitzen, ist ja völlig normal. Kurioserweise war es ja genau vor einem Jahr so, dass auf der Wiesn ein Gespräch Rummenigge Kovac stattfand, wo er eher ermahnt wurde, weniger zu rotieren. Ja, weil Kovac damals in einer sehr erfolgreichen Anfangsphase angefangen hat, extrem durchzuwechseln, weil er glaubte, das ist der richtige Weg, um alle bei Laune zu halten. Und dann hat sich das auf dem Platz aber auch nicht so ausgezahlt. Und da wurde er ermahnt, konzentriere dich auf deinen Kern, ja, und mach den stark. Und darum ist es, finde ich, auch verständlich, jetzt, gestern Martinez oder Müller nicht von Anfang an zu bringen. Aber die halt so abzuholen, dass sie das mittragen. Und bei Müller hatte ich halt bisher den Eindruck, dass er das mitgetragen hat. Der war auch auf Instagram sehr aktiv so die letzten Wochen. Das waren immer sehr viele gute Launebilder mit der Mannschaft. Die Truppe war viel auf der Wiesn, finde ich auffällig häufiger als in den letzten Jahren. Das sprach also eigentlich für den Teamgeist. Aber durch so eine Äußerung ist dann halt die Gefahr, dass das kippt an der Stelle. Und das wird jetzt für Kovac das ganz, ganz große Thema, dieses Gesamtkonstrukt Bayern München stabil zu halten.
Aber Matthias, hat er eine klare Linie? Hat Niko Kovac eine klare Linie für dich, was Rotieren und Nicht-Rotieren angeht?
Nee, ich habe ja vorhin gesagt, will ich mit meinem Lieblingsthema Kimmich wieder anfangen. Ich finde, da hat er halt diese Linie verlassen, die jetzt eigentlich besser verfolgt worden wäre, zu sagen, es gibt jetzt hier einfach einen ganz, ganz klaren Kern. Ja, wenn das Gnabry, Coman, Lewandowski dahinter Coutinho ist, Kimmich im Mittelfeld plus X, dafür ist das Angebot zu groß. Und das kann man, finde ich, auch ein bisschen am Gegner festmachen. Braucht man mit Martinez eher einen Defensiven, mit Goretzka eher jemanden, der mehr nach vorne macht. Spricht für mich nichts dagegen, diese Mannschaft jetzt sehr stabil so spielen zu lassen, solange nicht Verletzungen dazu führen, dass man reagieren muss. Diese Linie hat er gestern verlassen, sowohl in der Sprache mit Müller, sowohl in der Entscheidung mit Kimmich. Darum glaube ich, dass er die richtige Linie da noch nicht gefunden hat.
Wie schwer ist es, alle zufriedenzustellen in so einem Kader?
Ja, ich glaube...
Grundsätzlich natürlich auch, ne?
Nein, ich glaube, in diesem Jahr kann ich da aus eigener Erfahrung sprechen. Auch wir haben auf natürlich anderem Niveau auch erstmals eine Situation, wo wir einfach einen sehr breiten, sehr dichten, sehr
engen Kader haben. Ihr seid Bayernjäger Nummer 1 im Moment.
Bayernjäger Nummer 1, genau, mit dem Augenzwinkern. Bei uns ist es gleich in grün. So, wir pumpen da sehr viel Energie rein. Ich glaube trotzdem, der entscheidende Unterschied ist, dass der Anspruch der Jungs und die Maschinerie hinten dran bei Bayern natürlich eine ganz andere ist. Das zu jonglieren und zu moderieren und alle mitzunehmen, ist natürlich deutlich komplizierter als bei uns.
Und der Unterschied ist, dass Freiburg sicher im Winter auch guckt, dass sie vielleicht 2-3 Leute noch mal loswerden, um das so ein bisschen zu entzerren, während die Bayern das mit Sicherheit nicht tun werden.
Gut, das ist natürlich auch ein schönes Mittel. Einfach ein paar abgeben, dann sind nachher noch 11 übrig. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel. Gestern hatten die Bayern auf jeden Fall Probleme. In der Defensive, Simon, auf der Sechserposition. Tolisso verliert den Ball.
Ja, also im Idealfall passiert das nicht auf der Sechs, aber...
Sollte nicht passieren.
Aber kann schon mal passieren. Und trotzdem sind die Bayern ja hinten noch auch.
Also hier sehen wir es.
Haben noch Leute hinterm Ball. Ich glaube, das Tor ist immer noch zu verteidigen. Natürlich spekuliert der Stürmer darauf, dass er die Beine aufmacht, deswegen sozusagen auf die Beine schießt. Ja, schon immer wieder ein Mittel, weil der Verteidiger häufig dazu tendiert, einen Schritt zu machen. Mittel einfach auf die Beine zu schießen, weil der Torhüter natürlich auch ein bisschen sich so ausrichtet, sieht man ja auch an Neuers Reaktion, dass er davon ausgeht, vielleicht, ja, dass die kurze Ecke zu ist. Und als Stürmer kann man das schon mal probieren.
Das Chris ja beigebracht auch eigentlich, dass du als Verteidiger, du musst es ja wissen, dass du als Verteidiger die Beine nicht aufmachst. Weil,
am ersten Pfosten, weißt du doch, Thomas.
Genau, weil der Torwart halt sich...
Was wollt er mir jetzt einreden hier?
Ja, weil der Torwart halt die andere Ecke zumacht, ne, und sich auf den Verteidiger verlässt. Und wenn du dann die Beine öffnest, siehst du halt als Torwart auch schlecht aus. Man kann dann sagen, oh, Torwart-Ecke, aber
der Fehler. Also das ist der Bauerntrick, den er meint, wahrscheinlich.
Ja, würde ich jetzt so sagen.
Mal aus, oder?
Also Simon hat richtig gesagt, der Stürmer wartet eigentlich auf die Öffnung der Beine. Und als Verteidiger darfst du es halt absolut nicht aufmachen. Und wenn du es aufmachst, ist es auch meistens ein Tor.
Ja, dann öffnen wir nochmal die Beine, ne? Beim zweiten Gegentor.
Genau.
Kannst du uns das nochmal vielleicht wunderbar erklären? So.
Also erstmal fängt es schon an, da ist überhaupt kein Zweikampfverhalten im Mittelfeld. Ne? Thiago lässt laufen.
Ja, hier aber auch nicht. Ne?
Anstatt da zu doppeln, Gnabry wackelt da eigentlich nur so hin, anstatt da Druck zu machen. Und da öffnet er wieder die Beine.
Vielleicht können wir es nochmal sehen. Also hier aus dem Stand das Ganze erstmal, ne?
Ja, da musst du
kein Druck machen. Kein Druck. Und dann hier die Beine.
Genau. Da musst du einfach stehen bleiben und dann schießt er ihn an. Natürlich ist es auch nicht normal, dass man so frei den Ball annehmen kann im 16er, gerade bei Bayern nicht. Und so klingelt es dann schnell wieder hinten drin.
Mit dem kleinen Unterschied. Beim ersten Tor war es Absicht von Adamian, es so zu machen, beim zweiten nicht. Und das hat er gestern Abend nochmal erklärt. Wir reden zu viel über Bayern. Lass uns mal 30 Sekunden ganz kurz über diesen Fußballer reden. Adamian, der für Armenien spielt. Das erste Spiel von Beginn an von Regensburg. Ich finde das eine grandiose Geschichte. Wenn es jetzt nicht kracht und Applaus gibt, bin ich am falschen Platz.
Siehste, Bayern-Fans können klatschen.
Du hast die Leute schon im Griff hier.
Das stelle ich dabei fest.
Verdient.
Ach so, ich dachte, du wolltest noch mehr dazu sagen.
Nee, ist alles zurück. Zu
30 Sekunden. Alles durch jetzt, alles durch.
Sehr gut, sehr gut.
Ja. Haben die Bayern Probleme in der Defensive? Gut, wir haben gesagt, zwei Mann waren nicht dabei. Hernandez, Alaba, Matthias, Simon überlegt noch.
Ich glaube, man sieht, dass fast alle Vereine in Europa ein Problem in der Defensive haben, bis auf Liverpool. So eine Mannschaft, die wirklich beständig eigentlich zu Null gewinnt auf höchstem Niveau, die gibt es derzeit nicht. Mit Defensive meine ich bei Bayern übrigens ausdrücklich nicht jetzt die Viererkette, sondern die allgemeine Rückwärtsbewegung der Mannschaft. In Paderborn zwei Gegentore, es wären beinahe mehr geworden. Tottenham die ersten 20 Minuten, wenn wir sie uns nochmal anschauen, dann hätte es auch gut 4-1 für Tottenham stehen können. Gestern zwei Gegentore gegen Hoffenheim, gegen Hertha hier zu Hause, zwei Gegentore. Also natürlich kassiert Bayern München für den eigenen Anspruch viel zu viele Gegentore. Und das liegt ja meistens daran, dass es in der Rückwärtsbewegung eben noch nicht so funktioniert.
Denken viele nur noch nach vorne sozusagen?
Ja, ich glaube, da war die Euphorie einfach ein Stück weit zu groß nach den 7 Toren. Ja. Bayern ist sehr offensiv aufgestellt, haben wir eben auch gesagt, hier mit Martinez vielleicht im Mittelfeld ein bisschen Stabilität reinbringen. Er hat sich für Thiago und Tolisso entschieden, die beide offensiv denken. Coutinho und die drei Flitzer da vorne, die denken auch nur offensiv, so dass du eigentlich nur diese Viererkette hast, die Defensivarbeit macht. Und das reicht auf Dauer dann eben nicht. Und schon gar nicht auch gegen, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Hoffenheim ist auch keine schlechte Mannschaft, die können auch kicken, das haben sie in den letzten Jahren auch bewiesen. Und wenn du da nicht als komplette Mannschaft defensiv arbeitest, verlierst du eben auch Spiele gegen solche Mannschaften wie Hoffenheim.
Mhm. Ist Bayern das nicht mehr gewohnt in der Bundesliga? Zu verteidigen, so viel zu verteidigen?
Ich glaube, auch wenn das Wort Mentalität ein Tabuwort geworden ist, ein paar Tage. Nee,
wieso?
Trotzdem, ich bring's mal rein. Also es war eben auch beim zweiten Tor zu sehen, dieses Laufverhalten, Gnabry, also lass ihn doch laufen und das wird schon alles gut gehen.
Nimm du ihn, ne? Ich habe ihn sicher.
Ja, nimm du ihn, das wird schon irgendwie gut gehen. Das ist zu spüren einfach in solchen Situationen, das ist nicht das erste Mal beim FC Bayern. Und deshalb ist natürlich so ein Typ wie Martinez, über den wir gerade diskutieren, ja auch so wahnsinnig wichtig. Das ist kein prätentiöser Spieler, der sagt, ich muss jetzt hier glänzen oder sowas. Ist aber einer, der immer giftig ist, immer körperlich total dabei ist und sowas strahlt er natürlich auch bei solchen etwas schwierigeren Spielen, Mensch, nach so einem großen Erfolg auch auf die andere Mannschaft, auf die anderen Spieler ab. Und ich glaube, das muss Bayern hinkriegen. Dieses Gemisch muss stimmen.
Okay. Wir machen gleich weiter mit dem Meister der Herzen. Die waren bis zur 90. Minute Tabellenführer. So, weiter geht's. Sie hatten sich an der letzten Saison bei Schalke 04 als Vizemeister, haben Sie mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Nach dieser Spielzeit des Schreckens ruht natürlich große Hoffnung auf den neuen Trainer, auf David Wagner. Aber dass er gleich so einschlagen würde und nach Platz 1 greift, haben selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet.
»19 Minuten träumt Schalke von der Tabellenspitze. Nach der letzten Katastrophensaison winkt tatsächlich die ganz große Wiederauferstehung. Der neue Trainer hat auf Schalke offensichtlich auf den richtigen Knopf gedrückt.«
»Manchmal klappt es sehr gut, manchmal weniger gut und dann musst du reagieren. Das haben wir heute getan.«
Schalke versöhnt wieder seine Fans. Mit einer hungrigen Truppe, die plötzlich wieder Biss hat. Beispiel Salif Sané. Letzte Saison als Fehleinkauf abgestempelt, plötzlich hinten und vorne unverzichtbar. Oder Suat Serda, letzte Saison harmlos, jetzt Rekordtorjäger.
Was sagt das über Schalke jetzt nach 7 Spielen aus?
Dass wir Bock auf Fußball haben und dass wir Bock auf mehr haben.
Diese vergebene Chance und die Nachspielzeit verhindern das große Happy End. Durch den späten Kölner Ausgleich Schalke sozusagen nur Tabellenführer der Herzen. Aber endlich wieder Malocher-Mentalität bei S04. Und was hier noch viel wichtiger ist, Schalke steht vor Dortmund. Und zwar zu Recht und völlig verdient.
Reinhold Schalke, ich würde sagen, neben Freiburg bisher die größte positive Überraschung der Saison?
Ja, und du siehst daran, dass plötzlich Problemspieler der letzten Saison...
Wen meinst du?
Na, da gibt es ja eine ganze Menge irgendwie. Wenn ich an Armin Harit denke, ein so hochbegabter Spieler in der letzten Saison, wo man dachte, man bitte weg, braucht man nicht oder so, muss man irgendwie das Problem lösen. Und wenn du ihm jetzt zuschaust, wunderbar, was der macht. Und dabei ist ja nur ein Beispiel bei Schalke. Und ich mag einfach, dass es auch darauf ankommt, was, ja, wie man es mit der Sprache macht. Und der David Wagner hat es halt, glaube ich, drauf, da auch so einen Laden zu führen und den Schalker eine neue Kraft zu geben.
So viel verändert haben sie eigentlich nicht, ne? Gefühlt zumindest.
Nee, Personal ist...
Also sie laufen jetzt sehr viel, das zum Beispiel.
Personal ist nahezu gleich. Aber ich glaube, dass nach der Horrorsaison letztes Jahr auch wirklich jetzt jeder Spieler da auch kapiert hat, dass es eben auch nur geht, wenn man zusammenhält und zusammenarbeitet. Und neben David Wagner jetzt auch ein emotionaler Trainer dazugekommen ist, der es eben auch geschafft hat, diese Mannschaft zusammenzuführen. Und dass jeder von denen Fußball spielen kann, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt agieren sie als Team. Und das sieht man auch. Sie glauben an sich, sind hungrig, lassen sich auch durch ein Gegentor nicht aus dem Konzept bringen. Und das sieht man einfach, dass sie da wieder... Torwart eben sagte, Bock haben, dass da wieder Bock ist. Die Zuschauer stehen wieder wie eine Eins hinter der Mannschaft. Und die positiven Ergebnisse sind der Lohn.
Wir schauen mal ins Spiel rein. Ein Beitrag war eben schon diese eine Szene zu sehen von Sané, der sich den Ball ein bisschen weit vorlegt. Simon, kann man das so sagen? Und dann...
Ja.
Eigentlich Glück gehabt, ne?
Oder? Ja, Glück gehabt, dass der Kölner Spieler hochspringt, wie Simon klar.
Wie Simon früher, sagt Thorsten Frings.
Genau. Echt?
Hast du mal gegrätscht, dich dreckig gemacht? Kann ich gar nicht.
Ja, Wahnsinn, ne? Dass er mich so wahrgenommen hat, das erfahre ich auch erst heute. Aber,
also er hatte schon
da hat er ein bisschen
schön,
Glück,
dass er sagt, hat er den Ball gespielt, ne? Oder?
Klar, er hat ein bisschen Glück, dass er in die Luft geht, dass der Fuß eben nicht auf dem Boden steht und somit die Energie auch weggeht. Klar. Hatte schon gelb?
Er hatte schon gelb, ja, deswegen.
Klare okay, gelb-rote Karte. Klare gelb-rote Karte.
Ja. Muss er eigentlich sein, ne, oder?
Wahnsinn, wie er da reingeht.
Jochen?
Ja, in der Situation, wenn man es sieht, ist es dann schon dann eher gelb. Ja. Und damit wäre es auch gelb-rot gewesen. Dann ist es ein anderes Spiel. Aber ich finde, Schalke wirkt gut, auch vor allem in der Außendarstellung, finde ich. Das David Wagner ist sehr unaufgeregt und gut moderiert, aus was Bodenständiges mitbringt. Und ich glaube, auch sehr emotional nach innen, aber nach außen unaufgeregt agiert. Das ist, glaube ich, die richtige Kombination für Schalke.
Haben nur gegen die Bayern verloren übrigens, ne? Zu Hause 0-3, falls sich noch jemand daran erinnert. Schauen wir mal auf die Führung. Da kommt sie. So, wir haben Sané gerade angesprochen. Also er ist noch im Spiel, wie wir jetzt hier sehen. Ich meine, er ist auch gefühlt
1,96 Meter.
Der ist gefühlt 2 Meter groß. Ich meine, da kann man schon mal hochspringen.
Ja, irgendwie ein Messgerät hat gestern ausgerechnet, es wären 2,50 Meter gewesen bei diesem Kopfball.
Ehrlich?
Ja, ich weiß nicht, ob man das glauben muss, aber ja, wurde ausgerechnet.
Aber so ein bisschen symptomatisch für das Spiel gestern, Thorsten, ne? Diese Szene.
Aber
ein bisschen
Kuddelmuddel.
Schießen Sie doch selber an, vorher.
Genau.
Ja, aber Sie bleiben dran, ne? Also
ist das der Unterschied?
Ja, finde ich schon. Also wenn du glaubst halt an deine Chance und glaubst daran, dass du das Tor machen kannst. Und ja, dass sie das dann am Ende machen, ist natürlich, wenn du da so einen Spieler wie Sané hast, der ja so steht in der Luft und den Ball super querlegt, dann ja, das ist natürlich immer eine Waffe, wenn du da die Flanken dann reindonnerst.
So, Oliver Müller ist wieder unser Mann vor Ort, wie immer im Einsatz am Sonntag. Er steht in Dortmund, das muss man dazu sagen. Weil da Training ist, aber er war gestern im Stadion, Olli. Wie enttäuscht war man denn am Schluss? Hört er uns überhaupt? Machst du Trockenübungen da, oder?
Aber sieht gut aus.
Lass dich abfeiern. Ja.
Gut.
Hat auch wieder Bock. Ne? Hat Bock auf mehr, hat Bock auf Fußball. Ja,
das ist schon wieder nochmal, ganz in Ruhe.
Ein sehr bockiger Sender hier.
Dass die Saison, also letzte Saison, die von Schalke nicht gut war, wissen wir alle. Hast du sie auf der Rechnung schon, dass sie euch vielleicht einen Platz wegnehmen können da oben?
Gut, das werden wir sehen, aber dass die Schalke natürlich letztes Jahr auch von den Möglichkeiten her oder auch was sie Transfers getätigt haben, natürlich deutlich unter Niveau gespielt haben, das war ja schon klar, dass sie dieses Jahr auch ohne internationale Belastung dann natürlich eine deutlich bessere Rolle spielen werden. Also damit habe ich schon gerechnet, dass die Schalker vielleicht mit dem neuen Trainer mehr Schwung aufnehmen und auf jeden Fall oben auch eine Rolle spielen.
Kann ein einzelner Mann so viel bewirken, Jochen? Ich meine, du hast immer den gleichen Trainer, du kannst es gar nicht beantworten, ne?
Ja, ich glaube schon, dass Trainer der wichtigste Angestellte ist eines Vereins. Das steht für mich völlig außer Frage. Aber natürlich im Off, in der Begleitung des Trainers, darum geht es dann. Ob er gut begleitet ist, ob man gut abschirmt, ob man da unterstützt, wo er vielleicht auch die Schwächen hat. Ja. Und wenn man vor allem Vertrauen ausstrahlt, auch durch die ein oder andere häufige Phase zu kommen. Und zumindest in der Außenperspektive sieht es bei Schalke jetzt ganz...
Schalke hat sich auch so neu aufgestellt, muss man auch sagen, ne? Auch in der Führung.
Genau, ja, das meine ich. Vielleicht passt es dahinter den Kulissen ganz gut, dass man Dinge besprechen kann, sich auch reiben kann, aber das hinter verschlossenen Tür. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und wenn du dann einen Trainer hast, der gut in die Mannschaft einwirkt und ich sage mal auch diesen Normalmodus lebt nach außen, jetzt nicht gleich euphorisch draufspringt, dann kann das eine Kombination sein, die erfolgreich sein kann.
Und was Simon gerade sagte,
mit dem für euch auch, ne? Aufschalten.
Auch so eine Erfolgstour macht den Fans und den Lesern ja auch mal Spaß. Aber was Simon gerade sagte mit dem fehlenden Europapokal, ich glaube schon, dass das Wagner jetzt hilft, in dieser Phase wirklich die Mannschaft auch neu zu sortieren, Abläufe einzustudieren, ohne jedes Mal wieder das direkt im Wettbewerb unter Beweis stellen zu müssen. Also da profitiert er jetzt ein bisschen auch von der wirklich katastrophalen letzten Saison. Und finde auch so, wie er auftritt, das passt gerade zu einem etwas demütigen Schalke, so sehr die Fans das auch genießen. Und natürlich ist diese Tabelle mit den vielen Mannschaften, die nahezu punktgleich da vorne sind, verleitet da vielleicht zu dem einen oder anderen Traum, aber es wird ja wahrscheinlich nicht so weitergehen.
Ich finde, er hat es auch psychologisch eigentlich ganz leicht nach der schlechten Saison. Die Schalke-Fans, die ich kenne, die erwarten guten Fußball. Also halbwegs ansehnlichen Fußball oder Erfolge, nur eins von beidem. Wenn sie im Idealfall mal beides kriegen, dann ist das natürlich super. Und man merkt auch, wie wichtig die Rhetorik ist. Also Wagner verkauft das gut, reißt, glaube ich, auch das Umfeld mit. Und ja, er nutzt diese relativ leichte Ausgangslage eigentlich optimal, finde ich. Also Katarate kann so weitergehen, glaube ich, auf Schalke.
Frag mal alle Trainer auf Schalke, ob das immer so eine leichte Ausgangslage ist. Aber das macht
wenn du so schlecht startest.
Ja. Schauen wir noch auf eine Szene. Sie hatten die Chance zum 2-0. So, hier sehen wir es. Natürlich ein bisschen Platz auch da. Ne? Und dann macht er eigentlich fast alles richtig selber, oder?
Ja, erstmal ein super Angriff, auch über außen wieder. Der Ball wird super zurückgelegt. Kann man vielleicht überlegen, ob man vielleicht nochmal den Linksaußen mitnimmt. Dann ist er ganz blank vom Tor. Oder vielleicht sogar auch direkt. So ist der erste Kontakt nicht perfekt. Und wird dann noch ein bisschen gestört und haut den Ball dann leider drüber. Aber schon eine Riesenchance gewesen.
88. Da hat dem ersten FC Köln der Pfosten geholfen. Reinhold, ne? Wir sehen es. Mhm. Schön gespielt. Burgstaller.
Es drückt ein bisschen aus, dass was bei Schalke gehen kann. Das sind alles Bilder, die wir in der letzten Saison gar nicht
irgendwie dokumentiert sahen. Also dass da Chancen jetzt da sind, dass sie auch im Umschaltspiel besser werden. Aber über allem steht, dass da sozusagen ein Team emotional geführt ist und viel sicherer daherkommt als in der letzten Saison.
Okay, so gleich versuchen wir es noch mit Olli Müller. Er hat jetzt alle abgeklatscht, habe ich gerade gehört. Also es kann gleich nur funktionieren. Und dann sprechen wir natürlich noch über Freiburg und auch Leverkusen. Beide 14 Punkte. Wie gut sind sie wirklich? Das wollen wir gleich alles in Ruhe analysieren. Hi von Adeln und Bent, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. So, jetzt der zweite Versuch. Wir schalten nach Dortmund. Oliver Müller steht dort und ist voll konzentriert, wie ich sehe, Olli. Einfachste Frage, wen hast du alles abgeklatscht? München. Wen hast du alles abgeklatscht eben?
Ist gerade nur ein Kollege gewesen, der sich hier verabschiedet hat, weil das Auslauftraining von Borussia Dortmund, das bis eben hier noch hinter mir stattgefunden hat, mittlerweile beendet ist. Nichts Dramatisches. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich jetzt hier stehe in Dortmund und auch über Schalke 04 sprechen soll. Und deshalb, kleiner Vorschlag von mir, ich rede ein bisschen leiser. Ich glaube, das kommt vielleicht nicht ganz so gut an hier sonst.
Ja, könnte sein. Dann lass uns über Schalke reden. Wie groß war die Enttäuschung denn nach dem späten Ausgleich?
Kurioserweise gar nicht so groß. Alex Nübel hat gesagt, also die Tabellenführung oder die Chance, Tabellenführer zu werden, das sei gar nicht ein sehr großes Thema in der Mannschaft gewesen. Und ich denke, dass bei Schalke 04 derzeit so viel wieder richtig läuft, so viel wieder gut läuft, dass man das in der Tat auch verschmerzen kann. 4 Siege in Folge, dann ein Unentschieden jetzt gegen Köln. Das ist sicherlich zu wenig, gemäß der neuen Schalke-Ansprüche. Aber auf der anderen Seite, auch das war ein typisches Schalke-Spiel. Die Mannschaft hat sich gesteigert, hat eine starke zweite Hälfte eigenen Fans geboten. Natürlich mit einem traumatischen Ende. Das ist natürlich noch nicht perfekt, was Schalke 04 unter David Wagner spielt. Aber das geht in eine sehr, sehr gute, sehr positive Richtung. Und das hat Herz, das hat Leidenschaft und das mögen natürlich die Fans.
Du hast ihn angesprochen, den neuen Trainer David Wagner. Wir haben auch schon über ihn gesprochen hier. Was moderiert er denn so besonders gut?
Also ich glaube, dass ein Aspekt ist, dass der Fußball, den er spielen lässt, zu dieser Mannschaft passt. Das ist ja weitgehend die identische Mannschaft gegenüber der Vorsaison. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Fußball, den sich die Anhänger wünschen. Da geht es nicht um ein besonders ausgeklügeltes taktisches System. Er variiert auch nicht häufig, also richtet das System nicht an den Gegnern aus. Er sagt, das darf uns gar nicht interessieren, wer uns da gegenübersteht. Und das ist etwas, was die Spieler verstehen. Es setzt viel Leidenschaft, viel Laufbereitschaft voraus. Das bringen die Spieler mit, das zeigen sie in nahezu jedem Spiel, auch gestern in der zweiten Hälfte und sie werden dadurch auch nicht überfordert. Und ansonsten gibt es sehr viel Neues, was sich sehr positiv auswirkt auf Schalke, auch um den eigentlichen Trainer herum. Es gibt viele neue Mitarbeiter, es gibt eine wesentlich bessere Integration, gerade auch von ausländischen Spielern, die sich so ein bisschen allein gelassen gefühlt haben. Und man sieht es beispielsweise, jemand wie Mascarell, der eine sehr schwere Saison hatte, seine erste Saison auf Schalke, die letzte, der blüht auf und allen voran Aminarit, das war ein chronisches Sorgenkind und mittlerweile ist der absolute Leistungsträger in der Offensive.
Ach, lässt du doch noch eine Frage zu, das finde ich ja wunderbar. Sag mal, wie zähmt er denn die jungen Wilden?
Ja klar. Indem er einerseits es auch zu schätzen weiß, der David Wagner, dass der Verein diese Spieler, die sehr jung sind, die noch unerfahren sind, auch abholt. Dass es beispielsweise jemanden gibt wie Massimo Mariotti, der hat übrigens früher hier bei Borussia Dortmund zu Klopp-Zeiten gearbeitet, der so eine Art Integrationsbeauftragter auch ist für Spieler wie Arid, wie Mascarell etc. Und einerseits ist er jemand, der sehr viel Selbstvertrauen vermitteln kann, der sie auch spielen lässt, der ihnen auch zugesteht, mal Fehler zu machen. Also das ist insgesamt eine sehr positive Arbeitsatmosphäre derzeit auf Schalke.
Olli, gute Nachrichten für dich. Wir schalten nachher nochmal zu dir und dann kannst du lauter sprechen. Dann geht es nämlich um den BVB. Danke erstmal für die Einschätzung zu Schalke. Bis gleich. Danke auch.
So, wir machen weiter mit Bayer Leverkusen. Beide, also Bayer und RB Leipzig, hatten gestern die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Nach dem Unentschieden ist das natürlich keinem der beiden Mannschaften gelungen. Und die Leipziger schienen aber auch ein bisschen näher dran zu sein am Platz der Sonne.
Wer soll da noch durchblicken? Diese Leverkusener, punktgleich mit Leipzig, punktgleich mit den Bayern und dennoch so wenig überzeugend. Gegen Leipzig haben alle vier namhaften Neuzugänge gespielt. Amiri und Zinkgraven in der Startelf, spät eingewechselt Diaby und noch später wegen des brutalen Fouls gegen Aranguiz Königstransfer Demir Bay. Zu spät, um Akzente setzen zu können. Dennoch, das Team von Trainer Bosch trotz des großen Kreativpotenzials eigenartig uninspiriert. Halt! Ganz vorne Torjäger Volland. Auf den kann sich Bosch verlassen. Genauso wie auf seinen Tormann ganz hinten. Radetzky wegen vieler Ballverluste im Spielaufbau immer wieder allein gegen Leipziger Angreifer. Gerade Werner hatte mehr als genug Top-Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Der Nationalstürmer, zuletzt Leipziger Erfolgsgarant. Seine Abschlussschwäche diesmal wichtiger Faktor für Leverkusens Punktgewinn. Problemlos hätte Bayer 04 genauso untergehen können wie in der Champions League gegen Juventus. Und ja, darum wird trotz der komfortablen Tabellensituation eines langsam klar. Bayer 04 ist kein Spitzenteam. Aber warum nicht, Simon Rolfes?
So, geht das hier heute.
Ja, also ich glaube, dass wir in der Bundesliga schon dabei sind, von den Punkten her, dass wir, was auch im Beitrag rüberkam, dass wir vielleicht von der Spielweise oder was wir selbst erwarten oder was wir uns selbst auch zutrauen, vielleicht das noch nicht abgerufen haben, aber punktemäßig mit dabei sind, punktgleich mit dem Tabellenführer, zumindest mal zum jetzigen Stand. Und ja, die Situation so ist, dass wir schon glauben auch.
Aber so richtig zufrieden hörst du dich nicht gerade an.
Na, zufrieden, das habe ich ja gesagt, dass wir schon von der außer Spielweise oder von, ne? Ja, die Punkte, das ist aber erst schon mal wichtig. Ich glaube, das gehört auch dazu, zu einer Spitzenmannschaft, dass du Punkte machst. Und wenn wir dann sagen, aber trotzdem, okay, wir haben noch Potenzial, uns zu verbessern, auch was wir glauben, auch sozusagen, was unsere Mannschaft, unsere Spieler, unser Kader hergibt, dann ist das eine ganz interessante Konstellation. Deswegen, ich glaube, dass wir wach sind, um auch Verbesserungen anzugehen oder auch dementsprechend zu trainieren und punktemäßig trotzdem aber mit dabei.
Ja, wo siehst du den Verein, den Club?
Ja, oben, das ist ganz klar.
Unser Anspruch ist, wie weit oben?
Ja, Champions League, das ist unser Anspruch, was wir letztes Jahr auch geschafft haben mit einem,
sagen, also Minimum 4 heißt das natürlich.
Ja, furiosen Rückrunde auch. Und das ist auch dies Jahr der Anspruch. Und ja, da sind wir dabei, auch wenn es vielleicht noch nicht alles so rund lief, wie es am Ende der Saison war. Aber gut, Punkte haben wir trotzdem gemacht.
Kommt Ihnen das Auftaktprogramm so ein bisschen zugute?
Ja, Spielplan war der Freund bisher, ne? Oder? Simon. Wir haben vor der Sendung drüber geredet. Also man muss angucken, die Gegner, Augsburg, Sieg, Fortuna Düsseldorf, Union Berlin, Paderborn. Das sind die 12 Punkte, die ihr gemacht habt. Unentschieden Hoffenheim und gestern das Unentschieden Leipzig. Dazu die 0-4-Niederlage in Dortmund. Also da kommen jetzt noch andere Aufgaben hinzu. Hier ist ja nochmal Qualität angesprochen worden in dem Filmbeitrag. Was, Simon, was mir auffällt, ist bei all der Qualität, die gerade offensiv oder auch im Mittelfeld da ist. Aber in der Abwehr passieren bei euch immer Dinge, wo ich sage, oh Gott, es kribbelt ein bisschen zu viel und es wackelt ein bisschen zu viel. Und dann kommt es auch zu solchen Situationen wie in Turin, wo du denkst, die ersten Minuten hat das Spiel gut im Griff und dann zerbröselt das plötzlich alles so. Ja, woran liegt das? Müsste man in der Abwehr noch ein bisschen was tun?
Ich glaube, dass es natürlich unterschiedlich ist. Natürlich gab es den einen oder anderen individuellen Fehler, den wir auch gemacht haben. Aber natürlich auch manchmal verteidigen tust du ja auch als Mannschaft. Sag mal, gestern als Beispiel in der ersten Halbzeit, haben wir es als Mannschaft nicht gut gemacht. Und dann sieht natürlich gegen so schnelle Leipziger, sehen wir auch hinten nicht gut aus. Aber ich glaube, das war ja ein Verteidigen, nicht so gutes Verteidigen in der Mannschaft, was wir zweite Halbzeit besser gemacht haben.
Sprich euch weiter, Entschuldigung. Aber
und weil, genau, was Leipzig wir auch gezeigt haben in der zweiten Chancen. Halbzeit, genau, haben wir ein bisschen anders verteidigt und da war unsere Abwehr auch stabil. Und
Aber ihr werdet natürlich, ihr steht sehr hoch, ne?
Ja, natürlich. Das ist die
Spielweise. Auf viel Platz.
Ja. Klar, wenn wir spielweise versuchen, dominant zu sein, den Gegner zu bespielen, auch sehr offensiv, dass wir trotzdem natürlich kompakt sind und dann auch hochschieben müssen. Da gibt es ja keine größere Sicherheit, wenn die Spieler vorne attackieren und die Abwehr steht am eigenen 16er. Das ist ja, das geht ja nicht. Also, wenn du vorne attackierst, ja, das macht sich besser.
Nein, aber
wenn du vorne natürlich hoch attackierst, musst du auch nachschieben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit geändert. Da haben wir tiefer gestanden und da war die Abwehr auch deutlich stabiler.
Hm. Könnt ihr das denn überhaupt verteidigen?
Ja, natürlich sind wir eine Mannschaft, die offensiv ausgerichtet ist. Das ist keine Frage. Wir
wollen du schmunzelst ja selbst gerade.
Offensiven Fußball spielen. So. Und sag mal, über diese Stärke wollen wir auch Spiele gewinnen. Wir wollen jetzt nicht sozusagen mit 11 Mann hinten drin stehen und einfach nur Konter fahren, sondern das Spiel auch selbst machen. Und trotzdem hat, was sie ja gerade sagte, die Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie mit ein bisschen anderen Spielweise, ein bisschen anders angepasst, auch deutlich besser verteidigt hat. Hm. Dadurch wurde das Spiel ein bisschen insgesamt auf beiden Seiten nicht mehr ganz so ein offener Schlagabtausch, auch mit so vielen Chancen, aber war die richtige Wahl auch gestern.
Trotzdem, wir sehen hier die Chance von Timo Werner. Dass er schnell ist, wissen wir alle. Ne? Aber was ist mit Jonathan Tah los?
Der ist auch sehr schnell, aber es gibt eben auch so Spieler irgendwie wie Werner, die unfassbar schnell sind, wo du, obwohl du selber sehr, sehr schnell bist, einfach nur schlecht aussehen kannst. Ne? Und,
also lass ihn einfach laufen, was meinst du?
Aber du kannst ja gar nichts anderes machen, du hast ja gar keine Chance. Also das ist eben das, wenn du, was Simon eben sagte, wenn du hochstehst als Verteidiger und gegen solche schnellen Leute dann halt spielen musst, dann verlierst du eben auch mal das Laufduell und gibst Chancen her. Aber was halt dann super ist, ist, dass der Trainer halt dann umgestellt hat und in der zweiten Halbzeit und dass Bayern ein Stück tiefer stand und eben so auch diese Sprints von Werner eben nicht mehr so da waren und besser standen dann
am Ende. Thorsten, da muss man sich ja ganz ehrlich machen. Es war ein sehr glückliches Unentschieden gestern vor euch, Simon. Also was da in der ersten Hälfte ausgelassen worden ist von
Leipzig.
Werner, unfassbar eigentlich. Ich meine, das Spiel war tot für euch in der ersten Hälfte. Wenn er muss da zwei, drei Dinger machen von dem, was denen da auf den Füßen lag. Also dass ich meine, ich finde nochmal offensiv und all das ansehnlicher Fußball großartig, aber ich glaube, dass ihr in der Defensive nicht nur wie ihr spielt, sondern qualitativ ein Problem habt.
Wobei es die Saison bisher ja noch nicht hergibt. Ne? Ich glaube, 8 Gegentreffer in sieben Spielen, das ist ja eigentlich eher eine gute Bilanz. Aber gegen natürlich nicht ganz so dolle Gegner. Aber
grundsätzlich ist Leverkusen ja auf Kurs, seit Bosch der Trainer geworden ist. Ja, ich glaube, es ist exakt ein 2-Punkte-Schnitt pro Spiel. Da kann man nur einen Haken dran machen und sagen, das ist eine wunderbare Bilanz. Ja? Damit schafft man es im Normalfall in die Champions League. Ich habe ja bei Leverkusen immer so dieses Grundsatzthema, was mich immer bei dem Verein beschäftigt, weil es sich jetzt einfach seit fast 25 Jahren durch die Vereinshistorie zieht. Immer großartige Fußballer, immer ein spektakulärer Fußball, aber es reicht dann nie zum Titel. Ja, und das finde ich ist jetzt nach, ich glaube 1993 war der letzte Titel, das ist bei der Qualität, die da vorhanden ist, das ist einfach schwach. Ja, wenn man sieht, wer in der Zeit alles Titel gewonnen hat, Werder Bremen das Double gewonnen, Wolfsburg Deutscher Meister geworden, Stuttgart Deutscher Meister geworden, viele verschiedene Pokalsieger, dass man es doch irgendwie in Leverkusen nicht hinbekommt, diese Qualität, die da ist, dann zu übersetzen, dass man in diesen großen Spielen auch das dann mal zeigen und abrufen kann. So, und da weiß ich nicht, ob das irgendwann nochmal gelingen wird. Ich finde, es muss gelingen. Teilnahme Champions League hat sich mittlerweile so als Ziel festgesetzt, weil das natürlich für die wirtschaftliche Planung eines Vereins auch viel, viel wichtiger ist, muss man ehrlich sagen, als ein Titel. Darum völlig verständlich, dass ihr in Leverkusen zufrieden seid, auch mit der Bilanz der letzten 10 Jahre und einer regelmäßigen Champions League-Teilnahme. Aber für mich ist so die spannende Frage, schafft es Leverkusen nochmal, diesen einen Schritt weiter zu gehen?
Frag ihn mal.
Oder ist das jetzt eben wieder so eine spektakuläre Mannschaft, die wird am Ende Dritter oder Vierter so und wir reden am Ende wieder über Bayern oder Dortmund. Alle sind zufrieden. Rudi Völler geht ja mal in die Decke, sobald dieses schöne Wort der Wohlfühloase fällt. Das ist ja so für ihn der Trigger, um durchzudrehen. Vielleicht aber auch, weil was dran ist.
Gut, nehme ich mal das Letzte auf. Ich glaube, weil du ja auch sagtest, die Bilanz in den letzten 10 Jahren, die hätten ja viele Vereine gerne gehabt.
Absolut.
Wenn das einfach nur bei uns eine Wohlfühloase ist, wo die Spieler sich alle ausruhen können, dann würden wir die Ziele, sagen wir mal, mit Champions-League-Teilnahmen regelmäßig nicht erreichen. Weil es ja auch klar ist, wir sind nicht in der Etat-Tabelle sozusagen, dass wir da irgendwie als auf Platz 1 oder 2 vorweglaufen, sondern das schon auch für uns immer ein ambitioniertes Ziel ist, die Champions-League zu erreichen. Klar, ich gebe dir vollkommen recht, das ist natürlich der Pokalwettbewerb, das ist ja der Wettbewerb, wo es auch den meisten Wechsel gab, sozusagen, wo andere mal gewonnen haben, dass wir es da in den letzten Jahren nicht geschafft haben. Das letzte Mal hat mir leider Thorsten den Titel weggenommen, 2009.
Ja, sorry.
Mit Werder Bremen damals, das kommt kein Jahr verloren, aber
das kann man jetzt so gönnen auch mal sagen, ja. Kann man ruhig mal erwähnen kurz. Das ist übrigens aber auch schon 10 Jahre her, Simon.
Klar, ich meine, und das ist mit
du hast es als Spieler erlebt und jetzt als in deiner Funktion als Sportdirektor. Irgendwas fehlt doch trotzdem, das meint Matthias doch.
Ja, was da müssen es? Wir was im Pokal...
Ja, sag mal den Pokal weg.
Ja, aber gut, in der Bundesliga gab es ja nicht mehr ganz so viele Wechsel in den letzten, glaube ich, 7 Jahren. Also ist ja nicht so einfach, die Konstellation. Klar, es hört sich immer gut an, Titel zu gewinnen. Aber logisch, im Pokal wäre es mit Sicherheit jetzt die Möglichkeit auch im letzten Jahr mal gegeben. Und das haben wir nicht gemacht.
Und was ist in der Champions League? Ihr wollt euch dafür qualifizieren. Und dann waren das ja 2 Auftritte... Da hat auch einiges gefehlt, sag ich mal vorher.
Ja, vor allem, ja, natürlich. Also vor allem das erste Spiel tut ja weh. Das war einfach schlecht, das muss man sagen. Da haben wir sehr, sehr schlecht gespielt. Und das war ja nicht, wir haben verloren, weil die Moskauer so einen überragenden Tag hatten, sondern weil wir sie im Prinzip bei beiden Toren eingeladen haben. Und wahrscheinlich, wenn wir das nicht machen, trotzdem das Spiel sogar noch gewinnen mit dieser schlechten Leistung. Also
Leipzig habt ihr gestern auch eingeladen, erste Halbzeit. Das ist ja nicht das erste Mal.
Klar, gut, Leipzig hatte eine andere Qualität als Moskau. Aber nein, natürlich haben wir am Anfang, in der ersten Halbzeit keine Frage, hatte Leipzig Riesenchancen, wobei wir auch 2 gute Situationen hatten. Aber Leipzig muss in Führung gehen. Aber so ist Fußball, wenn die Chancen eben nutzen, haben wir fast in der letzten Minute haben wir eine Doppelchance.
So ist Fußball, ich nicht.
Genau, dann kann ich auch endlich das.
Ja. Endlich die Kohle weg hier.
Werder ein bisschen Kohle weg. Nein, von den Chancen in der zweiten Halbzeit, es gab viel weniger, aber haben wir eben auch eine Riesenchance in der letzten Minute, dann kannst du das Spiel trotzdem vielleicht gewinnen. Also natürlich, nochmal auf Champions League zurückzukommen, Moskau war überhaupt nicht gut. Juve ist ein anderes Kaliber, das muss man auch sagen. Da haben wir es in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht. Beim ersten Tor nicht gut ausgesehen. Da fand ich, dass es, ja, das geht besser, mit Sicherheit auch von uns. Aber Juve ist mit auch ein Top-Favorit auf den Titel.
Aber jetzt kommt ein leichteres Spiel, ne? Gegen Atletico, oder?
Ja, Atletico ist auch gut. Ja, das ist Champions League, aber das ist schön. Nein, natürlich, das ist auch gut so, dass wir diese...
Auch die Gruppe fandest du gut,
hast ja,
du
gesagt. Ja, natürlich, ist ja super. Okay. Genau, weil das sind absolute Gradmesser im europäischen Fußball. Und natürlich gibt es in der Europa League gewinnst du mehr Spiele. Aber ich spiele lieber gegen Atletico, ich spiele lieber gegen Juventus Turin. Ja, wo es dann vielleicht auch mal schwer werden kann. Aber das entwickelt die Spieler weiter und das ist am Ende der Gradmesser im europäischen Fußball.
Okay, gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf das Spiel von gestern ein.
Wir haben nämlich eine große Analyse, wollen natürlich uns auch die Tore anschauen, die gestern gefallen sind. Zugegeben, es hat ein bisschen gedauert, 66. Spielminute ist dann eben das erste Tor gefallen von Bayer Leverkusen, obwohl die Leipziger eben zuvor richtig viele Chancen hatten. Das wollen wir uns mal anschauen. Genauso, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellt.
Ja, das machen wir sehr gut, kombinieren durch, aber mit sagen wir, sehr vertikal, sehr schnell nach vorne gespielt. Und Charles Aranguiz macht es auch gut, geht in die Tiefe. Und dann ein sehr gut getimter Querpass und Kevin Volland ist zur Stelle.
Charles Aranguiz, genau das richtige Stichwort, hatte nachher noch ein schlimmes Foul, musste ausgewechselt werden. Gibt es da schon einen neuen Stand oder am Fuß getroffen?
Ja, nein, gibt es doch keinen neuen Stand. Wird heute Morgen untersucht und hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist.
Er würde schon fehlen, muss man sagen.
Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, was man auch in dieser Szene sieht beim Tor, weil er auch immer wieder in die Tiefe geht, Gefahr für den Gegner sorgt. Das hat er am Ende der letzten Saison auch schon gemacht. Aber auch im Mittelfeld ist er natürlich so unser Bindeglied und kämpferisch extrem stark. Also ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns.
Kevin Volland vorne auch richtig wichtig geworden. 4. Saisontreffer war das gestern. Ist an 7 Toren insgesamt beteiligt gewesen in dieser Saison. Auch nicht mehr richtig wegzudenken vorne.
Nein, auch in der letzten Saison. Ich glaube, er ist der Deutsche mit den meisten Scorerpunkten in diesem Jahr, in 2019. Und nein, ganz wichtiger Spieler für uns. Wieder torgefährlich gewesen. Leider gestern in der letzten Minute hätte er fast noch das Tor machen können.
Die Chance gehabt. Hier sehen wir den Gegentreffer. Da sieht man wahrscheinlich auch wieder die Schwäche in der Abwehr, oder?
Ja gut, da schließen wir die Sechs nicht gut genug. Dass Nkunku frei ist, macht es dann super.
Es geht aber auch keiner hin, ne?
Ja, wobei die Innenverteidiger haben beiden Mann. Natürlich versuchen sie dann sozusagen zu retten, aber auf der Sechs schließen wir den Rückraum nicht schnell genug.
Also das war unsere Analyse von Simon Rolfes. Danke dir.
Es war leider auch ein schönes Tor, ne? Muss man sagen, Jochen, oder?
Ja, ich glaube, überragende Einzelleistung auch, wenn du einen Schritt zu spät bist. Eine ganz fließende Bewegung, dann auch nicht mehr zu verteidigen.
Hm. Würdest du sagen, es war ein überhartes Spiel gestern?
Nein, es war ein umkämpftes Spiel. Also wie es ja auch häufig, wenn man es erwarten kann, auch in Leipzig, weil sie sehr, sehr auf die zweiten Bälle gehen, um dann davon von den Ballgewinnen sehr schnell umzuschalten. Deswegen, es war ein umkämpftes Spiel, aber kein überhartes Spiel.
Okay, schauen wir mal. Thorsten hat oft solche Zweikämpfe bestritten auf eine Szene. Ist das überhart oder ist das alles in Ordnung hier? Orban?
Um ehrlich zu sein, finde ich es jetzt nicht so schlimm.
Also, habe ich mir gedacht. Ich übrigens auch nicht, aber...
Ja, Simon? Ich finde es persönlich nicht so schlimm, also muss ich jetzt sagen. Ja, ein Foul ist es auf jeden Fall. Da sind schon Zweikämpfe, die auch meinen stehen im Spiel.
Ja, ich meine, der Ball war wenigstens dabei, ist auch schon mal was, ne? Nicht in der anderen Szene. Du hast gerade gesagt, du weißt nicht, wie schwer die Verletzung ist. Thorsten, wie würdest du das hier bewerten?
Oh. Ja. Sieht schon wie beim Zugucken.
Ja, das ist, sieht sehr, sehr böse aus. Also, ich hoffe für den Spieler natürlich, dass es nichts Schlimmes ist. Aber da kann man auch, glaube ich, über Rot nachdenken.
Wie nennt man das? Gestrecktes Bein? Simon, was sagst du?
Ja, klar, ein gestrecktes Bein, er trifft ihn, glaube ich, nur minimal, aber das ist natürlich das Risiko, wenn er ihn trifft, dann bei der Dynamik, die auch bei dem Schuss entsteht, ist es natürlich immer, kann's bitter enden, hoffentlich nicht. War danach aber in der Kabine, das muss man wirklich sagen, war in der Kabine beim Aranguiz, hat sich nochmal entschuldigt, sich erkundigt, wie es ihm geht und ich glaube auch nicht, dass es Absicht war, dass er vielleicht gehofft hat, dass er dann noch rangespitzelt kommt. Aber
es ist, also, ist halt fahrlässiges Verhalten. Ne?
Klar,
also wenn er ihn trifft, dann kracht das auf die Tribüne. Und das kann schon mit Rot auch so geahndet werden, finde ich.
Ja, also gute Besserung von uns aus. Ja. Auch hier, wo geht's denn hin mit Leverkusen, glaubst du?
Ja, das, was
du willst unter die ersten vier, das habe ich verstanden.
Champions League-Teilnahme, das ist ganz, ganz wichtig. Den Kader haben wir dafür, auch die Qualität und das ist ganz klarer Ziel. Dazu natürlich ist der Pokal ein Wettbewerb, was wir vorhin schon mal sagten, wo natürlich die größtmögliche Chance auch gibt, einen Titel zu gewinnen.
So, und was mit Havertz passiert, das erzählst du uns gleich, ne? Ja? Kannst du in Ruhe noch mal überlegen. Und da wollen wir natürlich auch über Freiburg sprechen. Und Christian Streich hat wieder, ich finde ihn ja sensationell, sage ich wirklich mal. Hören Sie mal rein, was er gestern wieder nach dem Spiel gesagt hat.
Wir sind keine Top-Mannschaft. Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich sagen würde, wir sind eine Top-Mannschaft. Ich spinne ja nicht. Also ich spinne manchmal vielleicht schon, aber doch nicht in sowas.
Also, warum es in Freiburg so gut läuft, auch alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Live aus dem Mittelmeer, mit dem Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24. Doppelpass hat noch zwei, drei Fragen zu klären, was Bayer Leverkusen angeht. Der Trainer hat noch nie ein Champions League-Spiel gewonnen, habe ich gerade gehört. Wann ist es denn soweit? Einfache Frage. Atletico Madrid?
Ja, dann
Hin- und Rückspiel?
Ist doch wunderbar, ja.
Gut. Zweite Frage.
Eine haben wir jetzt schon mal geklärt.
Wie willst du die Baustelle in der Defensive schließen oder was müsst ihr machen?
Ja, ich glaube, dass wir als Mannschaft das einfach besser verteidigen müssen. Das ist ganz klar.
Das habe ich mir fast gedacht.
Ja, und dass wir gucken müssen, Ja, wie war es zum Beispiel gestern, haben wir ein bisschen tiefer verteidigt. Je nach Gegner wird es da mit Sicherheit andere Lösungen geben.
Die muss Jonathan Tah hast du nicht so richtig beantwortet eben. Ne? Was ist los mit ihm? Man hat den Eindruck, tut es ein bisschen schwer im Moment, ne?
Ja, er hat ein bisschen, er hat natürlich eine lange Saison mit der U21 gehabt. Das ist nicht ganz so frisch wiedergekommen. Deswegen hat der Trainer ihn auch mal letzte Woche mal rausgenommen, dass er ein bisschen sozusagen Akku auflädt. Ja, ist auch noch ein bisschen Luft nach oben.
Kai Havertz wirkt auch gerade nicht ganz so frisch. Täuscht das?
Ja, das täuscht, dass vielleicht nicht jeder Schuss dann reingeht, aber hat jetzt schon wieder zwei
Tore. Sind wir verwöhnt schon, oder? Was meinst du jetzt?
Ja, ich denke, wir haben 7 Spieltage, er hat 2 Tore gemacht, einmal gegen die Latte, einmal um 1 Zentimeter gegen Paderborn, nicht ein Tor, sonst hätte er schon wieder 4. Ist einer der Top 3 laufstärksten Spieler der Bundesliga, also von daher, der gibt jedes Mal alles und dass es mal eine Phase gibt, wo nicht jeder Schuss reingeht, das ist auch normal, aber trotzdem ein extrem wichtiger Spieler für uns, weil er nicht nur einer ist, der sich über Tore definiert. Natürlich ist es eine herausragende Qualität von ihm, dass er Tore macht, dass er Tore vorbereitet, ist an extrem vielen Torschüssen von uns beteiligt. Gestern, letzte Minute, ein wunderbarer Heber auf Kevin Volland. Aber er erfüllt auch Sachen für die Mannschaft. Wie gesagt, Laufstärke sein, Disziplin, taktische Elemente. Und deswegen ist Kai einfach ein wunderbarer Spieler.
Vertrag bis 2022. Warum geht er trotzdem im Sommer?
Das werden wir ja dann sehen, was da passiert. Wie gesagt, wir sind im engen Austausch mit Kai, mit seiner Familie. Und dass es auch klar ist, dass es für ihn irgendwann in die absolute europäische Topspitze geht. Das ist so, da freuen wir uns auch drüber, dass wir das ein Spieler, der bei uns ausgebildet wurde über viele Jahre. Und das ist ja auch der Weg. Und von daher werden wir mal schauen, wann es dann soweit ist.
Wo würdest du ihn gern sehen? Und für wie viel Geld?
Bei Bayer Leverkusen. Und
für wie viel Geld?
Ja, das brauchen wir nicht. Natürlich wird das nicht ganz ein kleiner Transfer werden. Das ist auch klar, wenn ein Spieler so einer Qualität geht. Aber über Summen da zu diskutieren, ist, glaube ich, ein bisschen schwer.
Ich würde mich festlegen, 110.
Ich hätte dich auch gefragt jetzt.
Ja. 110 Millionen nächsten Sommer von Leverkusen zu Bayern. Danke.
Hast du beim engen Austausch mit der Familie irgendwas gespürt, dass sie vielleicht viel bayerisch kochen im Moment? Oder ich weiß nicht.
Schon mal eine Lederhose unter dem Weihnachtsbaum?
Nein. Das werden wir sehen, was dann passiert. Das ist völlig offen, so wie ich das einschätze. Auch bei ihm und bei uns so. Also von daher, das werden wir sehen.
Habt ihr auch eine Möglichkeit, ihn zu halten? Wie siehst du die?
Ja, erstmal gibt es eine Vertragskonstellation von daher bis 2022. Von daher haben wir die Möglichkeit, ihn auch zu halten. Was ich vorhin sagte, dass natürlich bei so einem Spieler irgendwann die Konstellation so ist, dass er in die absolute europäische Topspitze geht. Das ist normal. Das ist auch Teil unseres Wegs, ja, junge Spieler aufzubauen, zu entwickeln, damit sie dann den Weg nach ganz oben machen. Ja, dann werden wir sehen, wann das passiert.
Ja, und haben Sie eine Chance? Nee, eigentlich nicht, ne?
Boah, das ist schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, Simon hat es gerade schön moderiert. Alle Möglichkeiten sind da. Aber klar, dass da Begehrlichkeiten da sind und auch viel Tempo im Hintergrund sein wird, das wird so sein, ja.
Ich höre gerade.
Zufrieden?
Ja, du machst das gut. Ihr habt ja auch 14 Punkte, ich meine. Dafür musst du dich schon kritischen Fragen auseinandersetzen, oder? Aber Reinhold, siehst du eine Chance für Leverkusen? Nein, wahrscheinlich nicht, wenn der Spieler
weg will. Mich beschäftigt aber die Frage, weil Matthias, wie selbstverständlich gesagt hat, mit 110 Millionen
Wahnsinn,
wieder zum FC Bayern. Die Bild hat natürlich, weiß der immer Bescheid. Also warum muss da immer irgendwie der FC Bayern letztendlich der Verein sein, wo alle hinpilgern?
Ja, frag doch mal.
Mittelfeld, Matthias, warum der FC Bayern?
Nee, es ist ja, also aus Spielersicht könnte ich es total verstehen, dass man als Entwicklung Leverkusen-Bayern, dass das was ist, was man dann für die nächsten 5 Jahre erstmal macht, wo man von Anfang an gutes Standing hat, ja, wo man wahrscheinlich Titel gewinnt und auch in der Champions League eine Rolle spielen kann. Das heißt, das könnte ich aus Spielersicht schon nachvollziehen. Ich kann auch gut verstehen, dass Real, Barcelona, Paris oder ähnliche sich auch mit Havertz beschäftigen.
Nennst jetzt nicht mal Borussia Dortmund oder
noch gerne im Verein. Nein, das ist schon, also da hat Havertz schon eine Qualität. Ja, ich glaube 17 Tore im letzten Jahr. Der Beste
gönnt.
Des Jahrgangs. Von Herzen gönne ich Borussia Dortmund alles. Ich glaube nur, dass sie keine Chance haben, bei Havertz irgendwie voranzukommen, weil Gut, man muss sich anschauen, wer hat in den letzten Jahren wie viele Titel gewonnen, dass Bayern München da schon über Borussia Dortmund steht, bestreitet ja auch in Dortmund letztendlich keiner. Und dass es Bayern Münchens Ziel sein muss, die besten deutschen Fußballer zu verpflichten, glaube ich, daran darf sich nichts ändern. Und
ich glaube, was wir so hören, da spricht viel dafür. Als Pressesprecher des FC Bayern, dies war eine geniale Bewerbung.
Meinst du? Ich kann mir einfach gut vorstellen, dass Sané und Havertz im nächsten Jahr bei Bayern München noch dazukommen, um da einfach, um jetzt nicht wieder zu sehr über den FC Bayern zu sprechen, aber um wirklich eine Ära prägen zu können mit jungen Spielern, dazu Kimmich, Süle etc. Das passt sehr gut da ins Konzept. Und es gab ja auch schon einen Austausch. Im Sommer ist ja auch kein Geheimnis, dass die Bayern einmal vorgeführt haben, dass es eine sehr klare Antwort gab. Diesen Sommer nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Und darum wird es sicherlich wieder ernst werden.
Was heißt denn Punkt, Punkt, Punkt?
Ja, aber nächstes Jahr.
Ja, das ist doch eine Aussage. Punkt, Punkt, Punkt ist so.
Ja.
Ne? Also, gut. Wir werden es beobachten. Wollen wir weiter. Mit Freiburg, 14 Punkte nach 7 Spieltagen. Habt ihr noch nie gehabt, ne? Stimmt das?
Nee, das ist ein besonderer Start für uns.
Ja. Alles Punkte gab's gegen den Abstieg, sagt Christian Streich. Der Trainer ist zwar von seiner Mannschaft begeistert, will aber von Euphorie nichts wissen. So schaut's aus.
Quizfrage, wer ist der Vater des Freiburger Erfolgs? Streich! Klar, wer sonst? Aber was viele nicht wissen, Streich macht zwar fast alles in Freiburg, von der Rasenpflege bis zum Einzelgespräch. Und er wischt auch noch nass raus und gießt die Blumen, wenn's klemmt. Aber er ist nicht allein. Er hat Helfer. Ihn zum Beispiel Jochen Seier, Sportvorstand und seit 18 Jahren im Verein, also seit der Grundschule. Und seit 6 Jahren an Streichs Seite. Der Blitzableiter des Donnerkeils. So schaut's aus. Fußball wird zwar gespielt, muss aber bei Streich in erster Linie gearbeitet werden. Das führt manchmal dazu, dass hochtalentierte Spieler wie Jungnationalspieler Waldschmidt oder Grifo auch mal draußen bleiben müssen. Streich schätzt die Hochtalentierten, aber er liebt die aufopferungsvollen Arbeiter. Doch wenn der Gegner mürbe gearbeitet worden ist, dann kommen seine Künstler und vollenden das Gesamtkunstwerk. So schaut's aus. Trainer Streich, Sportvorstand Seier, Präsident Keller. Dieses Erfolgsdreigestirn ist jetzt zerschlagen. Keller muss den DFB retten. Die anderen verwalten jetzt alleine den besten Start der Clubgeschichte. Mit den teuersten Transfers der Clubgeschichte. Immerhin Ausgaben in Höhe von 21 Millionen. Die Freiburger sind finanziell nicht mehr die Kleinsten. Doch von den Kleinen sind sie mit Abstand top.
Wir sind keine Top-Mannschaft. Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich sagen würde, wir sind eine Top-Mannschaft. Ich spinne ja nicht. Also ich spinne manchmal vielleicht schon, aber doch nicht in sowas. Das ist ja viel zu ernst, die Sache.
So schaut's aus.
Da viel Schönes dabei, ne?
Oder? Recht hat er. Ja. Mit dem, dass er nicht spinnt in der Beziehung.
Ach so, der Trainer meint, er hat recht.
Genau. Ja.
Oder wir haben recht.
Nee, Trainer hat recht in seiner Ausführung, dass wir kein Spitzenteam sind natürlich, aber dass wir das gerade total aufsaugen, mitnehmen und auch nicht ganz unverdient die Punkte haben. Ich finde schon, dass wir auch eine gewisse Qualität im Kader haben und auch dieses Jahr schon auch eine Breite, dann im Spielverlauf nochmal Dinge zu verändern, über Einwechslung, auch Systematik zu verändern. Spielen jetzt mehr mit Dreierkette, 3-4-3 und das funktioniert insgesamt ganz gut.
Ja. Und du hast mal mehr Geld ausgegeben als sonst, ne? Durftest du.
Ja, die Zahl stimmt nicht, aber wir...
Kaderbreite auch und...
Klar, ist ja unser Modell auch. Wir verlieren, oder wir haben in den letzten Jahren schon auch richtig Qualität verloren, haben aber gute Transfers getätigt, viel Geld eingenommen und dann wieder schon auch zielgerichtet in junge Talente gesteckt. Dieses Jahr haben wir schon gesagt, weil wir, jedes Jahr ist wichtig, aber jetzt auch in diesem Jahr, Blick Richtung neues Stadion, so das war für uns oder ist für uns ein außergewöhnlich wichtiges Jahr, haben wir schon gesagt, wir wollen die Mannschaft möglichst zusammenhalten und es ist uns gelungen, weil wir schon das Gefühl hatten, die Jungs fühlen sich wohl, streben auch nicht weg, war ja auch eine Diskussion um Luca Waldschmidt, viele Vereine wurden da genannt, ich kann sagen, im Innenverhältnis war das überhaupt kein Thema, weil auch er sich realistisch einschätzen konnte, weiß, dass er einfach die Schritte noch gehen kann mit uns, dass er noch stabiler werden kann und von dem her, finde ich ja, haben wir Qualität und wollen einen Fuß auf dem Gas.
Also seid ihr die Wohlfühloase im Prinzip, ne?
Wenn du es gerade beschreibst. Ja, ich finde bei uns passt schon einiges. Ich finde unser Umfeld passt. Ich glaube für Spieler, die mit Kritik und mit guter inhaltlicher Arbeit auch umgehen können,
sind wir absolut der richtige Standort. Also das ist schon gut, wenn man drauf schaut, wie die Entwicklungen waren der einzelnen Spieler in den letzten Jahren und auch die Schritte, wenn sie mal weggegangen sind zum anderen Verein, zu einer anderen Konkurrenzsituation, haben es ja auch nicht allzu viele geschafft, sich dann nachhaltig durchzusetzen.
Trotzdem musst du uns mal erklären, wir sitzen ja alle hier und denken, ihr werdet jedes Jahr besser und besser. Wie würdest du dieses Phänomen beschreiben?
Ja, wir strampeln da alle gemeinsam jeden Tag dafür.
Das machen ja andere auch, behaupte ich mal, oder? Strampelt ihr anders?
Ja, ich finde schon, dass wir im Innenverhältnis eine sehr vertrauensvolle und sag mal, eine echte Zusammenarbeit haben über die Jahre. Ich glaube, dass da das Fundament, auf dem das ganze Gebilde steht, bei uns schon stabiler ist als bei anderen Vereinen.
Wer ist das neben dir? Entschuldigung, weil du sagst Innenverhältnis.
Trainer? Ja, klar. Ich glaube schon, dass wir im Vorstand mit Olli Leki und dann gerade die sportliche Schiene, Christian Streich, Clemens Hartenbach und ich, da sehr eng arbeiten. Auch muss man sagen, ich bin jetzt auch im 17. Jahr beim SC Freiburg, die anderen sind noch länger dabei, wir sind durch alle Instanzen gegangen, im Nachwuchsbereich 10 Jahre verantwortet. Das heißt, wir kennen uns in- und auswendig, kennen die Stärken, kennen aber auch die Schwächen und darum geht es ja genau, dann da zu sein in den Momenten, wenn ein anderer mal gerade eine wackelt oder eine schwierige Phase hat, dann wissen wir schon, wie wir außenrum Stabilität bringen müssen. Und ich glaube, das ist allentscheidend in der Bundesliga.
Ich war vor ein paar Wochen in Freiburg, in diesem Stadion, ne, wo ich nie gewonnen habe, mir auf die Mütze bekommen.
Ich habe es dir immer erklärt, warum. Mir war das zu klein, zu eng, du brauchst die Räume immer. Du weißt,
weil ich so ein Laufwunder war, wolltest du sagen.
Du warst ein Lauftier. Komm. Du weißt, die Erdkrümmung ist in Freiburg zu Hause.
Das war so, ne?
Ja, so, wenn Bürki da steht, es fehlt ein Meter von einem Tor zum anderen. Fehlt ein Meter. Das heißt, Bürki hat gestern nur die Hälfte sozusagen des Freiburger Tores gesehen auf der anderen Seite. Das ist ein Phänomen. Wie ist das im neuen Stadion? Ich meine, wird das genauso wieder extra
lang? Wir dürfen leider nicht. Ja. Wir brauchen die Originallänge.
Ehrlich?
Wir brauchen die Originallänge. Ist ja auch der Platz ist ja auch 5 Meter zu kurz. Wir spielen ja mit Ausnahmegenehmigung. Hat klar dieses Gefälle von 1 Meter. Das können wir leider nicht mitnehmen ins
neue Stadion. Das Gefälle kommt nicht mit.
Darf nicht kommt leider nicht mit. Nein, aber man muss schon sagen, wir fühlen
Sie dürften international dann nicht spielen, wenn nächstes Jahr, verstehst du?
Erinnerst du dich noch an die Sendung mit Paulsen, wo wir hier drüber diskutiert haben? Sagt, wie schwer es ist, als Stürmer in Freiburg wirklich klarzukommen. Weil alles so kurz, alles so eng ist an dieser Stelle. Und ich finde, ja, das ist das eine Phänomen. Aber das andere ist natürlich, was er gesagt hat, ist dieser Verein mit dieser Kontinuität. Es gibt ja kein Verein, wo so eine Trainergeschichte noch zu leben und so funktioniert wie da. Früher zu Otto Rehhagels Zeiten hatte man solche Biografien auch in anderen Vereinen. Thorsten Lutscher wird sich daran erinnern. Aber hier, ich meine, Christian Streich ist, glaube ich, jetzt im Nachwuchsbereich 24 Jahre da oder sowas, hat bald Silberjubiläum beim SC Freiburg. Das ist der Wahnsinn, das ist einmalig. Er hat sich nach dem Abi sofort entschlossen, zum SC Freiburg zu gehen. Oder fast so ähnlich vom Hospitieren. Auch wie viel, 18 Jahre?
17 Jahre.
17 Jahre. So, und das passt zu dem Verein. Das gehört dazu und das wird zurückgezahlt. Das andere Phänomen ist der Umgang mit Spielern. Mhm. Auch sie mal auf die Bank zu setzen und die meckern nicht, weil wir von Bayern ausgegangen waren zu Beginn. Da wird es akzeptiert, ob bei Waldschmidt, ob bei Grifo oder bei anderen.
Christoph, kennst du dich ja wunderbar aus dort.
Ich hoffe.
Ja. Ist zu Hause. So eine Konstanz ist ja außergewöhnlich, ne? Muss man wirklich sagen, oder?
Ja, absolut. Also man macht ja schon Schlagzeilen, wenn ein Trainer mal irgendwo in der Branche länger als 2,5 Jahre bleibt. Und da sind es gleich 3 wichtige handelnde Personen, die zusammen 50, 60 Jahre da sind oder 50. Darf auch Clemens Hartenbach nicht vergessen, zu Jochen Seyer, zu Christian Streich. Und ich glaube, es ist nicht nur die Dauer, die sie da sind, sondern auch die Sozialisation und die Tatsache, dass sie sich einfach auch gut verstehen. Also wenn es Konflikte gäbe, würde man sie als Journalist, glaube ich, kaum mal rauskriegen. Und zwar nicht, weil wir irgendwie schlechter arbeiten als anderswo, sondern einfach, weil die drei ziemlich genau wissen, was sie wollen. Und ich glaube, das ist einfach eine Vereinsphilosophie, die wird übergestülpt und derjenige, der nächste Trainer wird oder nächster Sportdirektor, der wird in dem Sinne weiterarbeiten, egal wie er dann heißt in ferner Zukunft. Es ist nicht so, dass alle paar Jahre alles umgeschmissen wird. Und das, glaube ich, ist die einzige Art und Weise, wie du als Verein wie Freiburg
arbeitest. Fragen wir ihn gleich noch, wie lange noch da ist.
Genau. Klar, ne?
Aber vorher nochmal, habt ihr gerne gespielt dort in Freiburg?
Ja, war schwer, aber an sich ganz gerne.
Ja.
Gute oder Freiburg schlechte?
Nee, ich habe, glaube ich, gute Erinnerungen. Ich habe da sogar, glaube ich, mal ein Tor geschossen. Also.
Eins von den 2. So. War bestimmt ein Freistoß. Mir das auch geschossen. Fällt mir gerade ein. Wir machen einen Spot, dann reden wir natürlich weiter über das Wunder von Freiburg. Ja. SC Freiburg oder der SC Christian Streich.
Wir wollen diesen wunderbaren O-Ton, wie es so schön heißt, gestern nach dem Spiel uns nochmal zu Gemüte ziehen.
Wir sind keine Top-Mannschaft. Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich sagen würde, wir sind Top-Mannschaft. Ich spinne ja nicht. Also ich spinne manchmal vielleicht schon, aber doch nicht in sowas.
Matthias.
Soll ich jetzt sagen, ob er recht hat, oder? Na, also, dass der Typ eine Sensation ist, ja, wir haben in Sportbild jetzt die Frage gestellt, auch ist er derzeit der beste Trainer der Bundesliga, und ich glaube, die Frage kann man wirklich mit Ja beantworten. Wenn man sieht, wer am meisten aus seinen Möglichkeiten macht, dann ist Christian Streich da jetzt als allererster zu nennen. Ist ja auch kein Wunder, dass die Bayern sich mit ihm beschäftigt haben, als es darum ging, wer Heinkes nachfolgen könnte. Auch, dass sein Name im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft mal gefallen ist, überrascht ja nicht, weil ihn so zu erleben, ja, das ist ja einfach großartig. Das sind die Emotionen, die man einfach sehr, sehr gerne sieht. Und dann die Nachhaltigkeit, mit der er arbeitet, wunderbar. Und ich finde, was zur Freiburger Erfolgsgeschichte auch dazu gehört, ist, sie war ja nicht immer sportlich erfolgreich. Sie seid ja auch abgestiegen gemeinsam. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es...
Aber gefühlt hat man das
gar nicht. Ja, aber es geht, so man tut so, als wäre jetzt seit 20 Jahren ja, Freiburg in der Champions League, sondern sind vor ein paar Jahren abgestiegen. Aber dann eben zusammen zu bleiben und zu sagen, es lag nicht daran, dass hier die falschen Personen handeln, sondern war nicht abwendbar, aber wir schaffen es in dieser Konstellation wieder zurückzukehren und aufzusteigen. Das ist ja das, was so besonders ist. Aber ob Freiburg jetzt wirklich am Ende der Saison unter den ersten vier stehen wird, würde ich eher dagegen halten. Aber die Saison geht ja so los wie schon lange keine mehr. Insofern, wer weiß, vielleicht erleben wir mal wieder so ein ganz verrücktes Jahr, in dem am Ende jemand ganz anders da vorne.
Also Jochen hat gerade so genommen.
Champions League, also doch.
Ja, vor 25 Jahren war der, glaube ich, mal Dritter. Kann das sein? 25?
24? Ja, wir waren schon mal Dritter, aber es ist schon ein bisschen her.
Wie oft wollte der Trainer eigentlich schon mal weg? Ist er mal zu dir gekommen und hat gesagt, so?
Nein, das habe ich ja auch schon öfters gesagt.
Kann ich nicht mehr sehen, oder was auch immer.
Weg wollte er nie, sonst wäre er nicht mehr bei uns. Das ist ja die kurze Zusammenfassung, dass wir, wenn man so viele Jahre gemeinsam arbeitet, dass jeder in der Konstellation schon Möglichkeiten hatte, auch schon über Dinge nachgedacht hat, dass aber im Innenfeld es auch besprochen wurde. Und dann ist ja optimal, wenn man eine gute Entscheidung treffen kann für seinen Verein, da zu bleiben, dann macht man es mit Überzeugung und nur dann kann es tragen, auch durch die schwierigen Phasen. Und hätte er weggehen wollen, dann wäre er schon weggegangen, aber bislang hat er sich immer sehr aktiv dafür entschieden zu bleiben, und ich glaube, es war auch die richtige
Frage. Aber das heißt, er kann eigentlich nur selbst kündigen, oder?
Nein, das ist totaler Quatsch. Also auch dieses, ein Trainer entlässt sich selber in Freiburg und so. Das wird ihm auch nicht gerecht. Er hat so viel auf den Schultern, sag mal, diese Entscheidung auch noch drauf zu packen, sondern ich glaube, dass wir über Dinge ganz, ganz offen sprechen. Und natürlich geht es bei Christian nicht mehr darum, nachzuweisen, ob er ein guter Trainer ist. Da geht es darum, ob Energie da ist, ob die Freude, ob die Lust da ist, die Emotionalität vor allem. Weil, sag mal, wenn die da ist und die wirkt nach innen, die strahlt aus, dann ist er unser Trainer. Und sag mal, dass wir 5 Spiele am Stück verlieren können, ist klar, das wird auch mal wieder passieren. Aber da entscheidet sich die Frage, ob er Trainer ist oder bleibt oder geht oder kommt oder wie auch immer, sondern es geht rein um die Emotionalität und um die Energiefrage. Und die stellen wir uns jedes Jahr, aber auch ganz, ganz offen. Stecken die Köpfe zusammen, besprechen das, schauen uns in die Augen. Und wenn wir dann Überzeugung haben, dass sie da ist, dass wir Lust haben auf dieses Projekt, weil nur damit werden wir erfolgreich sein, da ein paar Prozent weniger, ja, dann wird es insgesamt schwierig.
Sehen Sie da die größte Gefahr, dass ihm irgendwann die Kraft, die Energie fehlt, um das zu geben, was wir hier auch in diesen Bildern sehen? Also könnte das am ehesten dazu führen, dass er doch mal aussteigt?
Ja, eine Gefahr ist es nicht, aber ich glaube, das ist auch der normale Prozess. In so einer Funktion, wenn man Speerspitze der Bewegung, medial eng begleitet, von Wochenende zu Wochenende, auch so eine Emotionalität zu transportieren, das kostet Körner. Und bei uns ist ja immer so, dass der wichtigste Neuzugang ist ein ausgeruhter Trainer. Das heißt, gegen Saisonende schüttet er sich komplett aus. Und dann wissen wir, okay, jetzt aber mal 6 Wochen weg und durchatmen. Und dann kommt er mit Energie zurück. Und ich sage, das ist unser wichtigster
Neuzugang. Was macht er dann? Wo ist er dann?
War ganz, ganz unterschiedlich, aber also...
Also will von Fußball nichts hören?
Nein, Christian hat in vielen Phasen beschäftigt sich mit anderen Dingen. Hat auch Leute um sich herum, die jetzt nicht über den Fußball kommen und die ganze Zeit in dieser Soße drin hängen, sondern ja, ein sehr, sehr offener Mensch, sehr interessierter Mensch und reist gerne. Und mit seiner Familie ist unterwegs, aber muss dann auch komplett abschalten. Auch was Transferwesen angeht, ist auch nicht so, dass Christian da zutiefst involviert ist in den ganzen Anfangsphasen, sondern am Ende wissen wir genau, mit welchen Spielern er arbeiten kann. Wir wissen genau, wir kennen unsere Umfeld. Umfeld, wissen, wie die Jungs funktionieren und ticken müssen, dass sie ein bisschen Intellekt, Sozialkompetenz haben müssen, um diesen Weg mitgehen zu können. Und natürlich ist er am Ende involviert, aber ist auch nicht so, dass er in der Saison 20 andere Bundesligaspiele anschaut und rumreist und Spieler scoutet, sondern das wird von uns abgearbeitet, von Clemens Hartenbach und seinem Team vor allen Dingen. Und ich finde, eine ganz gute Aufteilung.
Das funktioniert dann scheinbar sehr, sehr gut. Würdest du sagen, diese Saison, weil ihr ein bisschen mehr investiert habt, so ein bisschen Umbruch?
Nee, Umbruch, Umbruch nicht, aber...
Aufbruchstimmung,
wie würdest du es bezeichnen? Ja, wir wollen ja auch wachsen. Wir sind auch nicht mehr ganz so klein, genau, wie wir sind. Wir haben jetzt im nächsten Jahr auch ein großes Infrastrukturprojekt vor der Brust, sprich Umzug in ein neues Stadion. Das wird auch spannend. Das ist auch eine wirklich... ja, eine herausfordernde Aufgabe, da seine Kultur mitzunehmen in ein neues Stadion, weil, das haben wir es vorher schon beschrieben, wir uns am aktuellen Standort natürlich total wohlfühlen und es nicht ganz so angenehm ist für den Gegner. Es ist eine große Emotionalität, ist alles sehr, sehr eng und es hat auch, ich glaube, Dortmund in der zweiten Halbzeit gespürt, dass da viel Emotion im Spiel war. Aber klar, wir müssen auch den nächsten Schritt gehen, um nicht hinten runterzufallen. Haben diese Entscheidung, haben es uns wirklich nicht leicht gemacht, aber mit Überzeugung getroffen. Und das sind die Schritte, um dann natürlich jetzt nicht, wir sind ja nicht der stabile Bundesligist, aber wir werden auch nicht weiter abgehängt. Und das ist die entscheidende Frage.
Also, reden gleich weiter über den SC Freiburg. Neues Stadion hast du schon angesprochen. Neuer Präsident muss auch her, ne? Gestern die Verabschiedung von Fritz Keller. Schauen Sie mal, was er von Jochen Seyer bekommen hat. Ein Schienbeinschoner. Was dahinter steckt, das erzählt er uns gleich ganz, ganz in Ruhe. Dann schauen wir noch mal auf den Ausgleich. 2:2 am Ende dann. Wunderbares Ergebnis, glaube ich. Aus Freiburger Sicht muss man ganz sagen. Wir wollen natürlich auch über Borussia Dortmund noch sprechen. Schalten noch mal live zu Uli Müller. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Wir sind immer noch beim SC Freiburg. Jochen, die Saison 21 Millionen. Ausgegeben, wie viel nächstes Jahr? 30, 40?
Zahl stimmt nicht, es war ein bisschen weniger, muss man sagen.
Gut, 20,5. Und nächstes Jahr? Die Erwartungshaltung steigt ja auch mit dem neuen Stadion, haben wir gerade angesprochen, nächstes Jahr. Wo geht's hin?
Ja, also ich sag
mal... Du würdest natürlich gerne viel ausgeben, das ist klar, oder?
Nein, aber für uns geht's darum, gesund zu wachsen, aber bei uns zu bleiben. Ich glaube, diese Kombination, wenn man die hinkriegt, dass wir schon unsere Kultur bewahren, selber, sag mal, auch die Demut behält. Christian hat es ja schön ausgeführt, dass er denkt, Spitzenteam, jetzt fangt nicht an zu spinnen. So, das ist der einzig richtige Umgang damit. Aber dass wir nach innen super ehrgeizig sind, ich meine, man muss ihm nur in die Augen gucken, dann weiß man Bescheid, dass der Anspruch maximal ist an die Jungs und dass wir da über die Saison, sag mal, die Jungs so eng begleiten und auch in der Woche, dass er da alles rausquetscht, das ist doch klar. Aber sag mal, das Gesamtbild, wenn man strikt zurückgeht und draufschaut, ich glaube, da müssen wir einfach realistisch bleiben.
Aber schauen wir doch mal auf die Tabelle. Ja, tut ja gerne. Gut im Moment, ne?
Gerne.
Also heute sind noch Spiele, muss man dazu sagen, fairerweise. Aber ich glaube, schlechter als Platz 4 wird es nicht heute, ne?
Nee, guck mal. Schlechter als Platz 4.
Habt ihr doch bestimmt schon gerechnet, ne?
Wir schauen doch nicht auf die Tabelle.
Oh. Da reichen nicht mal 3 Euro.
Aufschlag. Stellst du fest, dass die Erwartungshaltung größer geworden ist in Freiburg? Oder ist es wirklich immer noch so, wie Jochen sagt? Immer
es ist tatsächlich
immer,
so.
Man kann ja trotzdem Geld ausgeben, ohne auszuflippen, ne?
Genau, man kann auch Geld ausgeben, um Spieler zu halten. Also die wichtigsten Spieler in Freiburg erkennst du ja immer daran, dass sie ganz oft auch auf der Bank sitzen. Also sprich Waldschmidt, Grifo und Petersen.
Warum eigentlich?
Warum? Naja, also jemand wie Waldschmidt, der jetzt gestern ja wirklich überragend gespielt hat, saß die Spiele davor auf der Bank, weil der Trainer Sachen von ihm erwartet, die er dann im Training lernt und die er dann gestern, von denen er gestern dann gezeigt hat, dass es verstanden hat. Also bei Christian Streich spielt im Zweifelsfall lieber ein fleißiger Arbeiter wie Lukas Höhler in dem Fall. Und Waldschmidt kommt dann von der Bank.
Und Grifo?
Und Grifo hat auch bisher
nicht gespielt. War nicht ganz so günstig, ne? Oder?
War extrem günstig, hat ja das Tor gemacht. Aber
nein,
er hat
mal vom gespielt. Günstig von
Geld. Ja klar, also das Geld wird sich sehr schnell refinanzieren, weil er, glaube ich, im Rest der Saison noch sehr viele Spiele auch von Beginn an machen wird und mit Glück, der dann auch mal etwas länger bleibt als ein paar Monate.
Was war da mit Hoffenheim? Gab es da Ärger? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also klar, Winsche kommt jetzt zum dritten Mal zurückgekommen. Das ist schon eine besondere Konstellation. Wenn wir damals einen Hoffenheimer Spieler zu uns holen, er super funktioniert, wir ihn nach Gladbach verkaufen, da war es ja jetzt nicht ganz so rund, dann holen sie ihn zurück.
Wir leihen uns wieder, er geht wieder zurück mit großen Erwartungen, hat dann wieder nicht ganz so funktioniert und wir haben nicht damit gerechnet, muss man ganz ehrlich sein. Unsere Kaderplanung war komplett abgeschlossen. Das ist 2 Tage vor Transferschluss aufgepoppt und dann klar, wenn du so einen Spieler kriegen kannst, auch mit den Schleifen, die er gedreht hat, wenn er sagt, okay, Freiburg meine Heimat, sonst war es ja immer so dieses, ich bin mal da und Zwischenstation und schon wieder halb auf dem Absprung, tut uns das total gut, weil genau das ist die Kaderqualität, die wir auch brauchen und man sieht auch, dass wir durchaus eine gute Rolle spielen können, wenn wir die Gruppe zusammenhalten.
Ist das denn eure neue Taktik? Dass ihr die Kreativen erstmal draußen lasst? Die laufen können, also die anderen laufen die Mannschaften kaputt und dann kommen die Techniker?
Das ist ja auch viel zu kurz gesprungen. Ohne diese Arbeit gegen den Ball bei uns alles abzuarbeiten, wirst du halt kein Spiel gewinnen. Und beim Luca ist es so, dass Christian natürlich sieht, welches Potenzial er hat. Und ich sag mal, die Spieler mit extremem Potenzial, die will er halt zu kompletteren Spielern machen. Und ja, die werden auch eng angebunden. Und so, da liegt die Latte etwas höher als bei anderen. Und wenn sie diesen Weg mitgehen können und Luca kann den mitgehen, dann werden sie zu besseren Spielern. Und dann sollen sie zum späteren Zeitpunkt auch einen großen Schritt machen. Aber gerade die mit großem Potenzial, die haben es bei uns auch nicht ganz so einfach, weil der Anspruch an sie deutlich höher ist als andere. So, jeden ans individuelle Maximum zu bringen, das ist ja das Ziel. Und da pumpen wir sehr viel Energie
rein. Hört sich, als wenn er ein bisschen ein paar Flausen noch im Kopf hat. Ne? So wie durch das mal. Nein.
Es hat eine Wirkung nach innen. Das ist ja, was Sozialkompetenz betrifft, das ist ja ein Thema bei Freiburg, was ganz oben angesiedelt ist. Wenn die Arbeiter alle sehen, dass die Großen, die ein bisschen mehr Geld gekostet haben, erstmal durchaus auf der Bank Platz nehmen und möglicherweise nicht in jedem Spiel von Beginn an dabei sind, sondern dann erst ab der 60. Minute kommen, dann strahlt das auch nach innen ab. Wenn die dann aber hinten raus auch noch performen, wie Waldschmidt bei seinem Spiel in Düsseldorf mit diesem wunderbaren Tor, dann ist das ein Beleg für die richtige Strategie und du hast dann hinten raus noch einen Trumpf, den du bringen kannst, weil du weißt, wenn ein Waldschmidt ab der 60. kommt, der wird ein paar Offensivsituationen haben, die gut sind, die besonders sind. Er hat eine Schusstechnik, die ist...
Aber ich finde, man kann auch nicht von Zufall reden. Ne? Also natürlich ist Freiburg jetzt auf Platz 2 und das wird, glaube ich, auch nicht am Ende so sein. Aber ich glaube, vor 2 Jahren habt ihr euch auch für die Euroleague qualifiziert. Ne? Und das muss man ja auch erstmal schaffen als Freiburg. Also für mich ist das jetzt nicht so überraschend, dass Freiburg oben mitspielt. Also wenn man die Euroleague schafft, wie vor 2 Jahren, dann...
Da
muss man schon gute Arbeit leisten und das machen sie halt. Ne? Und das bestätigen sie halt Jahr für Jahr.
Vor allem ist es auch kein Zufall, dass ein Spieler wie Waldschmidt dann letztlich doch beim SC landet. Ne? Der war ja, wie wir alle wissen, dazwischen dann durchaus mal woanders. Aber er wurde halt offensichtlich eben auch schon gescoutet, als er ein Teenager war. Und wenn du einen Spieler dann über Jahre immer wieder beobachtest, merkst, der Spieler merkt, er wird gewertschätzt, dann kriegst du ihn vielleicht auch mal, wenn er vom HSV kommt.
Ja. Wenn er vom HSV kommt, kann man nur besser werden.
Das ist so, damit gehen wir mal wunderbar weiter zu Laura, die hat auch Reaktionen aus dem Netz zum SC Freiburg.
Ja, nur beim HSV läuft es eben nicht so gut wie beim SC Freiburg, das sei noch dazu gesagt. Also die Mentalität stimmt definitiv, um dieses Wort dann auch nochmal reinzuwerfen. Also gestern 2 Mal hinten gelegen und trotzdem am Ende eben einen Punkt geholt gegen Borussia Dortmund. Also man kann sagen, Begeisterung auf dem Platz, aber Begeisterung auch definitiv im Netz. Auch da haben wir uns natürlich ein bisschen umgeschaut. Hier zum Beispiel SC Freiburg verpasst am 7. Spieltag die Tabellenführung. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas? Oder auch hier etwas unglücklicher Punktverlust gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittel. Fällt, aber davon wird sich der SC Freiburg nicht beirren lassen. Da also noch einen schönen Gruß nach Dortmund. Oder auch hier, Stand jetzt, spielt Christian Streich nächstes Jahr gegen Clubs wie Manchester City und Real Madrid. Das würde dann natürlich auch Königsklasse bedeuten. Also mal sehen, ob das am Ende tatsächlich klappt oder nicht. Wir wollen auch noch mal auf gestern schauen. Also wir haben eben schon gesagt, Fritz Keller wurde verabschiedet und hat diesen Preis bekommen, wie man auch immer das Ganze nennen will. Also man sieht definitiv, es ist ein Schienbeinschoner. Was hat es denn damit auf sich, Herr Seyer?
Ja, also eine besondere Situation. Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie wir Fritz eine Freude machen können. Und er ist ein Mensch, wo man auch ein Späßchen machen kann. Und ich habe bei der Abschiedsrede auf dem Platz auf seine Rede beim DFB-Bundestag Bezug genommen, wo er mit diesen Worten eben geendet hat. Ärmel hochkrempeln, Schuhe schnüren, Schienbeinschoner an, weil er selber noch den Hauptnebensatz gebracht hat. Ich glaube, die kann man in dem neuen Amt ganz gut gebrauchen. Darauf haben wir Bezug genommen und weil ich schon weiß, wie komplex die Aufgabe ist, die er da angetreten hat. Das ist schon sportlich und da wird es den einen oder anderen Tritt gegen das Schienbein geben und da haben wir gedacht, machen wir ihm so einen kleinen Pokal mit dem schönen Schienbeinschoner.
Ja, auf das Foto freuen wir uns schon, aber die Frage ist, wo ist der zweite Schienbeinschoner? Da braucht er nur einen.
Ja, einer reicht.
Erstmal, ne?
Ja, ja.
Du hast noch dann ein paar Reserve, oder?
Gut, dann sprechen wir jetzt über Borussia Dortmund. Die können in der Liga nicht mehr gewinnen. Unentschieden in Freiburg, was dritte 2:2 in Folge, die ja Kreativkünstler aus dem Pott bringen, einfach die Führung nicht über die Zeit. Und das, obwohl der Boss Hans-Joachim Watzke gefordert hat, wir müssen unser eigenes Tor verteidigen mit Mann und Maus.
Wann lernen seine Dortmunder endlich ihre Lektion? Schmerzhafter Nachhilfeunterricht in Freiburg. Auf dem Lehrplan zwei Binsenweisheiten. Ein Spiel dauert 90 Minuten und Siege bekommt man nicht geschenkt.
Es hat gefehlt, die Aggressivität. Wir gehen in den Zweikampf so, statt so.
Dortmund hat zurzeit keinen Killerinstinkt. Zwei Führungen hergeschenkt in Freiburg, schon drei Unentschieden in der Liga in Folge und für ein Spitzenteam besonders auffällig, keine Stabilität in der Abwehr.
Du siehst die 2:2, sind trotzdem eineinhalb große Fehler für mich.
Und 5 Punkte weniger als letzte Saison. Reus seit Wochen blass und ungefährlich, ein Witzel allein reicht nicht und ein Tor des Monats auch nicht. Watzkes Warnung vor dem Spiel: Ich glaube, dass wir aufhören müssen, in unseren eigenen Fußball verliebt zu sein. Doch Dortmund verschafft Watzke garantiert Liebeskummer. Der BVB, der in der zweiten Halbzeit nur 2 Torschüsse abgibt, versucht es tatsächlich mit Hackespitze 1-2-3. Ausgerechnet gegen die Mentalitätsmonster aus Freiburg. Und so lautet die letzte Lektion dieses lehrreichen Nachhilfeunterrichts: Dortmund hat kein Mentalitätsproblem. Dortmund spielt einfach zu selbstverliebt.
So, ich zahle mal die 6 Euro für den Kollegen Norman Sollerder. Der hat lange heute Nacht auch gearbeitet, muss man sagen. Christoph, du warst im Stadion?
Ja.
Ist der Favre richtig angefressen? Das kennt man ja sonst nicht so von ihm. Ne?
War für seine Verhältnisse sehr emotional nach dem Spiel. Ich fand aber auch aufschlussreich, was Julian Brandt in der Interviewzone danach gesagt hat. Das ging ein bisschen in die Richtung selbstverliebt, aber er hat es differenziert. Er hat gesagt, wir müssen eigentlich eine Mannschaft wie Freiburg spielerisch dominieren. Das schaffen wir nicht. Und wenn wir das nicht schaffen, haben wir keinen Plan B. Was Kämpfen angeht, müssen wir zugeben, gibt es Mannschaften, die besser aufgestellt sind als wir. Ich fand das, genauso habe ich das Spiel auch gesehen. Erste Halbzeit habe ich gedacht, was reden wir überhaupt von Krise? Die Mannschaft spielt gut, die Mannschaft spielt kompakt, spielt wie aus einem Guss. Aber was dann los ist, hast du gesehen, nachdem Freiburg das 1-1 geschossen hat, 55. so rum. Da war plötzlich eine völlig andere Dortmunder Mannschaft auf dem Platz. Und es war, glaube ich, für jeden Zuschauer im Stadion spürbar, dass das Spiel jetzt kippt. Und das 2-1 hat ihnen dann auch nochmal keine Stabilität gegeben, sondern sie haben richtig wieder um den Ausgleich gebettelt. Und das in der Kombination ist natürlich kein gutes Zeichen.
Habt ihr gemerkt, dass sie gewackelt haben nach dem Ausgleich?
Nee, ich würde mich anschließen. Also erste Halbzeit dachte ich, habe ich ein sehr, sehr dominantes Spiel gesehen von Borussia Dortmund, wo wir überhaupt keinen Zugriff hatten. Wir hatten Torchancen aus der Balleroberung raus, aber es war schon, ich fand, haben sie es richtig gut gemacht. Aber wir sind auch mit einem anderen Gesicht aus der Halbzeit rausgekommen und waren deutlich aktiver. Und dann war es schon ein offenes Spiel, muss man sagen.
Warum kriegen sie die Führung nicht über die Zeit gebracht?
Ja, in dem Fall muss man jetzt wirklich sagen, das war jetzt sehr unglücklich, ne, dass da so ein Eigentor noch passiert. Aber es ist schon sehr auffällig, dass.
Lass uns die Szene nochmal angucken, Thorsten. Ich meine, es ist ja nicht nur unglücklich, wie du sagst. Ne? Achte mal hier. So, nee, das ist das 1-1. Ich meine, das ist wunderbar gespielt von Freiburg, ne? Muss man schon mal sagen.
Also ja, aber da würde ich auch sagen, da eher Anerkennung für unser Offensivspiel und uns für die Bewegung von Luca zur Blaupause aus dem letzten Spiel, diese Anno-Mitnahme. Und dann hat er in den Situationen einen brutalen Abschluss, von dem her finde ich sehr, sehr gut gemacht von uns.
Gut, ich meinte eigentlich auch das 2-2, was jetzt kommt. Also der späte Ausgleich hier über die rechte Seite. So, und guck mal. Da bin ich der Meinung, das kann man besser klären vorher, oder?
Ja, also der Kopfball, glaube ich, den klärt er schon ganz gut. Vielleicht nicht weit genug, aber man kann halt schneller draufgehen, ne? Mehr Druck erzeugen. Damit dem.
Findest du wirklich, dass er den gut klärt?
Ja, wenn er jetzt in die Mitte köpft und der Freiburger steht da und schießt das Tor, dann sagt man wieder, wie kannst du in die Mitte klären? So lässt er ihn so ein bisschen abschleifen. Sag ja, er hätte ein bisschen weiter sein können. Aber trotzdem kann man da schnell Druck geben, ne? Und vorher vielleicht auch schon die Flanke verhindern. Das ist ja das, was ich eben schon bei Bayern sagte. Das ist eben, wenn du solche offensive Qualität hast, dann
die meisten Offensivspieler sind eben auch keine Defensivkünstler, ne? Und lassen dann eben den Gegner auch mal laufen. Und dann kann der Druck eben auch dann zu groß werden. Und dann schaffst du es dann hinten mit der Kette dann nicht mehr aufzufangen. Und dann kriegst du halt Gegentore. Und ich finde, dass die Dortmunder eben als gesamte Mannschaft nicht gut verteidigen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und dann kommt natürlich auch, hast du ein Kopfproblem so ein bisschen, ne? Weil du jetzt in den letzten Spielen immer den Ausgleich noch kassiert hast. Und das spielt da sicherlich auch noch eine Rolle, dass du weißt, okay, wir haben das jetzt in den letzten Spielen versemmelt. Jetzt müssen wir es besser machen. Und gerade dann, wenn du darüber nachdenkst, klingelt es dann hinten.
Aber täuscht der Eindruck, dass sie alles spielerisch lösen wollen? Wir haben es ja eben auch im Beitrag gesehen.
Ja, ich glaube, okay, also bei unserem Spiel war es nicht unbedingt.
Ihr seid ja auch nach vorne gerannt,
wie die Verrückten. Das will ich nicht sagen, aber das nach hinten raus. Aber natürlich, klar, gegen uns haben sie sehr defensiv gespielt, eher auf Konter.
Ja.
Klar, wo sie schon auch eine große Qualität haben, natürlich im Umschaltspiel. Gegen andere Mannschaften, wo haben sie häufig auch deutlich mehr Ballbesitz, ist natürlich eine ganz andere Konstellation.
Aber es wurde ja klar angesprochen, Reinhold, auch von Hans-Joachim Watzke. Ne? Wir sind vielleicht ein bisschen zu verliebt in unseren Fußball, können aber die Ergebnisse nicht bringen. Es wurde angesprochen, trotzdem ist es wieder passiert.
Naja, wir waren ja alle auch verliebt ein bisschen vor Saisonbeginn in diesen Kader. Nach dem Motto, da haben wir Journalisten alle auch gleichförmig reagiert. Die sind schon viel weiter als die Bayern noch gar nicht in dieser Konstellation zusammen waren, wie sie jetzt zusammen sind. Und wir haben gedacht, die Dortmunder jetzt in dieser Saison, das wird ihre Serie. Und jetzt stellt sich das anders dar. Ich würde es nicht mit... Ja, selbst verliebt ist eine Geschichte, die Dinge spielerisch lösen zu können. Das haben wir eben schon angesprochen. Das andere ist, dass, glaube ich, diese Selbstsicherheit nicht in dem Team drin ist. Fehlt irgendwie dieses Selbstbewusstsein, schwierige Spiele auch cool nach Hause zu bringen. Und sonst würde das nicht passieren mit 3x2-2. Zu wissen, wir führen nur 2-1, ach Gott, jetzt könnte wieder sowas passieren. Und das ist ja gestern in Freiburg. Ich meine, wieder Schluss
mit. Also, da kann Reus noch so häufig sagen, lasst mich in Ruhe mit eurer Mentalität scheiße. Es geht natürlich genau darum. Dortmund hat in der letzten Saison das Problem mitgenommen, dass sie diesen 9 Punkte Vorsprung auf Bayern vergeigt haben. Grundsätzlich kann man ja nichts dagegen sagen, Zweiter hinter Bayern zu werden. Aber nach so einer Saison, ja, die Bayern da nicht auf Distanz zu halten und das ins Ziel zu retten, so, das geht als Hypothek mit in die neue Saison. Und wenn es dann jetzt wieder so losgeht, dass man, wie bei den jüngsten Beispielen, 3-mal hintereinander einen Vorsprung nicht ins Ziel rettet, sondern stattdessen 2-2 spielt, das ist jetzt gerade das Dortmunder Thema. Und da kommen sie nicht raus. Ja? Und gerade Kapitän Reus scheint da auch nicht allzu viel dafür zu tun. Ja? Der geht ja auch eher unter momentan, als dass er da das Ding anpackt. Und das wird die große Frage sein bei Dortmund. Wer schafft es, sie aus diesem Strudel zu befreien, dass sie nicht immer im Hinterkopf haben, oh, reicht das jetzt oder kassieren wir wieder eins und alle sagen wieder, wir können die Spiele nicht ins Ziel retten. Das ist schon ein Dauerthema, was natürlich auch mit Favre jetzt in Verbindung gebracht wird. Und das ist die Frage, die sich da alle beantworten.
Jochen, hattest du das Gefühl, dass sie einen Knacks haben, so wie es Matthias angesprochen hat?
Ja, als ich die erste Halbzeit gesehen habe,
natürlich nicht. Aber alles andere. Es ist ja nur eine Halbzeit, ne? Trotzdem.
Ja, klar, aber es gibt dann immer auch noch einen Gegner und eine gewisse Emotionalität dann. Und das finde ich schon, dass es bei uns dann nicht ganz so einfach ist, wenn wir selber dann auch gute Ballbesitzphasen haben, weil laufen tun wir immer, alles abarbeiten tun wir immer. Wenn wir selber noch gute fußballerische Phasen haben, dann ist es.
Fünf Kilometer seid ihr mehr gelaufen.
Ja,
das reicht gegen Borussia
Dortmund. Das sind Grundbedingungen, aber das müssen wir immer auf den Platz bringen, sonst gewinnen wir kein Spiel. Aber dann, finde ich, haben wir auch fußballerisch wirklich Dinge gut gelöst. Und dann ist es auch nicht ganz einfach, muss man auch mal sagen.
Wobei man Emotionalität ja auch was entgegensetzen kann. Also ich fand es von der Tribüne gestern schon augenfällig. Also klar, es ist unfair, jeden Trainer mit Christian Streich zu vergleichen, der sich allein schon diese 123 Kilometer Laufpensum hat während dem Spiel. Aber wenn du dir im Vergleich dazu Favre anguckst, ist natürlich schon augenfällig. Ne? Das Gegentor fällt und er geht weg von der Seitenlinie, setzt sich hin. Es kommt eigentlich keine Motivation auf den Platz. Ich glaube nicht, dass du 1-1 eine Mannschaft aufmuntern kannst, indem du nur reinbrüllst, so, aber wenn du das Coaching und das Emotionalisieren völlig hinten runterfallen lässt, stelle ich mir auch schwierig vor.
Er wirkt halt sehr in seiner Welt. Das ist auch der Vorwurf, der intern aufgekommen ist in Dortmund bei dem Auswärtsspiel in Union, was sie verloren haben, als nochmal eine Trinkpause war und man so dachte, okay, das ist jetzt ja auch für den Trainer eine Gelegenheit, auszeitmäßig nochmal einzuwirken, wo er in seinen Gedanken auf der Bank sitzen blieb, um sich mit seinem Co-Trainer eine
Auswechslung zu besprechen.
Um selbst zu trinken, so, das ist, Wenn das nicht seine Stärke ist, okay. Ich sag, wenn man Favre holt, dann weiß man auch, was man kriegt. Ja, da kriegt man einen Taktikgenie, der sehr präzise versucht, Spieler weiterzuentwickeln. Nur, wenn sich jetzt eine Saison so entwickelt, dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt gerade die Ansprache, die richtig ist? Oder wenn Favre sie nicht leisten kann, wer in diesem Team BVB, wo ein Kehl ist, wo ein Zorc ist, wo ein Watzke ist, wo ja auch ein Matthias Sammer ist, ja, der sich zwar hinter dieser etwas nebulösen Beraterrolle ja versteckt, aber man denkt ja immer, ey, das, was denen fehlt, sitzt da doch auf der Tribüne, ja? Das ist doch Matthias Sammer. Und schafft man es nicht, das möglicherweise ein bisschen gezielter einzubinden, um da jetzt diese, ob Blockade oder nicht, Realitätsscheiß oder nicht, zu lösen?
Ja, finde ich.
Ich finde es gut.
Ja. Gut, also lass uns den Abklatscher des Tages dazu nehmen. Oliver Müller in Dortmund. Olli? Den Abklatscher. Was ist los in Dortmund? Ist der Knacks zu groß?
Ja, was ist los in Dortmund? Ja, sie tun sich schwer, so diese richtig stringenten Lösungsansätze für das Problem zu finden. Und ich glaube, das ist das, was ihnen zu schaffen macht. Man hat fast schon das Gefühl, dass da so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gedacht werden. Lucien Favre, der Trainer, hat lange Zeit die Probleme ausgemacht in taktischen Defiziten, hat versucht, der Mannschaft zu vermitteln, mehr Kontrolle, mehr Spielkontrolle sich anzueignen. Und gestern beispielsweise fand ich auffällig, Thomas Delaney hat gesagt, wir kontrollieren, aber vielleicht kontrollieren wir auch zu viel. Wir müssen vielleicht auch mehr angreifen. Das Problem ist, es gibt die eine Fraktion, die denkt tatsächlich, es hat was mit Mentalität, mit fehlender Aggressivität zu tun. Und dann gibt es natürlich Lucien Favre, der versucht, sehr sachlich, sehr analytische Ansätze zu finden. Da muss in eine Richtung gedacht werden, sonst wird man das Problem sicherlich auch in die schweren nächsten Wochen schleppen. Mhm.
Matthias hat einen guten Vorschlag gerade gemacht. Die Verantwortlichen müssen da vielleicht auch mal mehr in Erscheinung treten. Teilst du die Meinung?
Ja, es war ja auch das ursprüngliche Konzept, denke ich, von Matthias Sammer, von Michael Zorc, von Aki Watzke, dass sie gesagt haben, Lucien Favre hat herausragende Fähigkeiten, die sehr fußballtaktisch spezifisch sind und die anderen Dinge, wie beispielsweise Motivation, da können wir ihn ja vielleicht auch unterstützen. Nur letztendlich ist es der Trainer, der die große Linie vorgibt und letztendlich muss er derjenige sein, der den Spielern gegenüber überzeugende Lösungsvorschläge anbietet.
Olli, bleib bitte noch kurz da. Wir kommen gleich noch mal zu dir nach und zu immer pur Landstein. Jochen Stutzki ist der Gastgeber und er hat heute Geburtstag. Wird 39, noch nicht 40. So jung möchte ich auch noch mal sein. Also, herzlichen Glückwunsch, lieber Jochen. Hi von Argument, live aus dem Hilton Münchner Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check 24, Doppelpass. Und Olli Müller ist immer noch in Dortmund, hält die Stellung. Warum war heute eigentlich Training, Olli? Die Frage haben wir noch gar nicht beantwortet. Ist doch Länderspielpause.
Ja, aber die Reservisten, die gestern nicht über die volle Distanz gespielt haben, die müssen ja auch in irgendeiner Form beschäftigt werden. Und zum anderen ist es, denke ich mal, wenn man zum dritten Mal hintereinander in der Bundesliga einen ja fast schon sicher geglaubten Sieg nicht nach Hause fahren kann, auch durchaus angesagt, mal über das Geschehene zu sprechen. Und ich gehe davon aus, dass das hinter verschlossenen Türen auch noch passiert ist.
War denn jemand da von den Großen, von den Verantwortlichen?
Nein. Also Sebastian Kehl, der stand mit auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz und hat sehr aufmerksam das Training auch beobachtet. Aber ansonsten ist hier nicht dieses klassische Krisenszenario ausgerufen worden. Zumindest nicht so, dass wir es mitbekommen haben.
Was tröstet da, dass man nicht so weit weg ist von der Tabellenspitze?
Ja klar, aber im Grunde genommen ist bei der Analyse der Probleme der Abstand zur Tabellenspitze nicht das ausschlaggebende Kriterium. Das schmerzt natürlich. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass die Mannschaft es nicht schafft, so aufzutreten, wie beispielsweise auch die Fans es von Borussia Dortmund erwarten. Es ist in Dortmund ja hier eine Glaubensfrage. Soll es Richtung schönen Fußball gehen? Das ist eher unter den Anhängern eine Minderheitenmeinung. Das ist ihnen nicht so wichtig. Sie wollen einfach sehen, dass die Mannschaft mit Leidenschaft Leidenschaft, mit Entschlossenheit, mit Mut auftritt, spielt und auch verteidigt. Und wenn jetzt mehrfach hintereinander diese Defizite auftreten, die sicherlich damit, wie Delaney es gesagt hat, wie es auch Mats Hummels angedeutet hat, damit zu tun haben, dass es vielleicht auch an Entschlossenheit, an Aggressivität fehlt, dann ist das etwas in Dortmund, was sehr, sehr schwer wiegt, weil das von den Fans in keiner Weise mit Verständnis bedacht wird.
Olli, schönen Dank, schönen Sonntag dir. Bis zum nächsten Mal. Thorsten, wir haben ja eben noch ein bisschen weiter diskutiert. Du hast eine ganz klare Meinung, ne? Was jetzt passieren muss oder
ja, ich finde,
wer was tun muss. Ne?
Ich finde halt, dass der Trainer viel zu schlecht wegkommt. Also ich finde, dass die Mannschaft sich mehr in die Pflicht nehmen muss. Ich glaube, so eine gewisse Eigenmotivation muss halt auch da sein, Spiele zu gewinnen. Wenn ich zu Borussia Dortmund gehe, weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und wenn ich als Ziel habe, Deutscher Meister zu werden, dann muss ich eben auch alles dafür tun. Und dann muss ich eben auch so ein 2-1 mal mit meinem Leben verteidigen. Jetzt ein bisschen dramatisch gesagt, ja, aber... das jetzt auf den Trainer zu schieben, dass er nicht emotional genug ist, dass er nicht motivierend genug ist, das finde ich persönlich absoluter Käse, weil wenn du auf dem Platz stehst als Spieler und willst du jedes Spiel gewinnen und wenn du nicht alles dafür tust, dann muss man sich erstmal in die eigene Nase fassen.
Ja, bleibt ein spannendes Thema. Ja, da haben wir noch ein paar Spieltage vor uns. Laura, bitte, du bist
dran. Ja, die Runde hat ein bisschen eingezahlt ins Phrasenschwein. Es kommen noch ein paar Euro hinzu. Also 20, 25 und 10 Euro. Vielen Dank dafür von den Zuschauern hier vor Ort. Und wir haben natürlich auch im Netz gefragt, steht Schalke auch am Ende vor dem BVB? 30% von Ihnen sagen ja, 70% sind der Meinung nein. Trotzdem ist es eben aktuell so. Und das war ja auch die Frage der Woche. Das war Ihre Reaktion darauf.
Euphorie hat, neuer Trainer, riesen Selbstvertrauen. Ja, und bei Dortmund ist momentan ein riesen Kopfproblem. Wenn du natürlich zweimal unentschieden nacheinander spielst und in Freiburg starker Gegner, da wackeln nachher irgendwann die Nerven.
Meine Meinung ist, dass Dortmund mit angezogener Handbremse spielt und keine Power auf den Platz bringt. Das ist der Ballbesitzfußball, der nicht nach Dortmund passt.
Schalke spielt einfach den effizienteren Fußball, wie es im Moment der BVB tut.
Schalke steht im Moment vor dem BVB, weil es Wagner gelungen ist, aus vielen Einzelspielern wirklich eine Einheit zu formen. Und das ist das Problem des BVB. Die haben viele gute Einzelspieler, aber die Einheit ist wohl noch nicht so gegeben wie beim FC Schalke 04.
Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Morgen ist es nämlich soweit. Großes Legendenspiel zwischen Deutschland und Italien. Wir sind natürlich mit dabei. 17.30 Uhr auf Sport 1 geht's los. Und mit dabei, richtiges Stichwort, Thorsten und Thomas. Ich bin gespannt, wer länger spielen darf oder vor allen Dingen, wer länger spielen kann. Ne?
Das, also, da brauchst du nicht gespannt sein. Das ist schon geklärt. Also, die Jüngeren müssen ran, ist doch ganz klar an der Stelle. Ne? Thorsten, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Ja. Wieso bist du eigentlich morgen nicht dabei?
Ja, ich überlasse euch das Feld.
Du wirst dann noch fitter gegen Totti und Konsorten. Ich meine, was sollen wir da, ne? Also ja, an der Stelle. Alles Gute gegen, ja, für die Saison sowieso, aber gegen Atletico jetzt, ne?
Dankeschön.
Noch geht ja was in der Gruppe, ne?
Ja, von den natürlich. Punkten her wieder sind wir da.
Ja, absolut. Jochen? Letzte Frage an dich ganz schnell. Wo wird die Vizemeisterschaft gefeiert im Sommer dann?
Wo?
Ja.
Ah, da finden wir einen guten Ort. Das ist nicht das Thema.
Okay. Alles Gute. Also, vielen Dank, dass du wieder da warst. Sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg weiterhin euch allen. Nächste Woche, wen haben wir denn alles da? Jürgen Kohler und Volker Finke kommen nächste Woche. Ja, ja, so, ja. Ne, unbedingt einschalten. So, schönen Sonntag. Ihr Lieben, vielen Dank. Prost. Tschüss.